Servus, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast, wo wir uns heute Daniel, was denn? Lass mich doch anmoderieren.
Das ist ja ewig gestern. Wir machen hier nur das Intro.
Wie jetzt nur das Intro, Daniel?
Ja, die Jungs von ewig gestern, die sprechen über unser Sonderheft, über die besten Point-and-Click-Adventures.
Ach so. Ja, sollen wir da noch grüßen und den Hörern viel Spaß mit den Kollegen von ewig gestern wünschen?
Ich würde sagen, das machen wir, ja. Also hallo, liebe Hörer von ewig gestern, wir sind Daniel Cloutier
und Hardy Hessdörfer. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Besprechung unseres Sonderhefts, das als Kooperation zwischen dem Return Magazin und dem Nerdwelten Podcast entstanden ist.
Viele Grüße vom Team Nerdwelten.
Servus.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Mein Name ist Tobi.
Und ich bin Markus.
Hallo Markus.
Hallo Tobi.
Und nur weil wir heute zu zweit im Podcast sind, heißt das noch gar nichts. Denn
ja,
wir waren
ja
in letzter Zeit oft zu zweit im Podcast.
Und wir haben zwar oft über Amiga-Spiele gesprochen, aber wir haben nie eine Amiga-Sprechstunde gemacht. Und auch heute machen wir keine Amiga-Sprechstunde, obwohl wir schon etwas Ähnliches machen wie in den Amiga-Sprechstunden üblich. Richtig?
Wir blättern ein Heft durch.
Ja, wir wurden angebettelt, ne?
Naja. Wir sprechen nicht über die Amiga Games und auch nicht über den Amiga Joker, sondern eine Return-Ausgabe. Und zwar eine aktuelle Ausgabe, die in Zusammenarbeit mit dem Nerdwelten-Podcast entstanden ist.
Richtig, das ist keine laufende Ausgabe, es ist eine Sonderausgabe.
Genau, ein Sonderheft. Und es geht in diesem Sonderheft um Point-and-Click-Adventures, um LucasArts-Adventures.
Ich glaube nicht nur LucasArts.
Mir selber nicht ganz sicher. Ich habe da jetzt im Vorfeld so ein bisschen was mitbekommen auf Social Media. Da wurde das Magazin des Öfteren mal vorgestellt, bei den Nerdwelten unter anderem. Und ich muss gestehen, so ganz tief drin bin ich nicht. Ich weiß nicht, ich dachte, es geht um LucasArts Adventures. Ich kann mich aber auch irren. Wir werden sehen.
Wir werden es sehen. An dieser Stelle können wir Danke sagen an Hardy. Der hat einen Aufruf bei Twitter gestartet. Wer möchte gerne ein Heft haben? Und da hast du dich natürlich sofort gemeldet. Und dann hast du gesehen, ach Mist, ist ja mit Bedingungen. Wir müssen darüber sprechen.
Genau, Hardy fragte, ob jemand Lust hat, das Heft in seinem Podcast vorzustellen. Und da haben wir natürlich sofort Ja gesagt.
Ja, weil unsere Heftbesprechungen ja schließlich legendär sind.
Das sind sie. Mal gucken, ob es diese heute auch wird. Markus, lass uns vielleicht ganz kurz, bevor wir genau wissen, was im Heft steht, vielleicht einmal unsere Verbindung zu Point-and-Click-Adventures beleuchten.
Ich liebe Point-and-Click-Adventures.
Okay, ich auch.
Cool. Nein, im Ernst. Ich bin riesiger Point-and-Click-Adventure-Fan. Auch wenn ich mir heutzutage nur noch selten die Zeit nehme, eins zu spielen. Das war so eine meiner ersten richtigen Computerspiellieben, sage ich mal. Klar habe ich davor irgendwie Schmaps gespielt und Jump'n'Runs natürlich und so ein Kram. Aber bei Point-and-Clicks, das waren so Spiele, auf die ich dann wirklich gewartet habe. Gerade die LucasArts Adventures. Ich kann mich an Indiana Jones 4 erinnern. Das war eines der ganz wenigen Spiele auf dem Amiga, die ich tatsächlich in Box mit Anleitung und allem drum und dran, also die ich mir gekauft habe. Ich habe natürlich auch alle anderen gekauft, aber alle anderen habe ich ja verliehen, ne? Wissen wir ja. Und auch später, als ich auf den PC gewechselt bin, habe ich mir jedes LucasArts Adventure blind gekauft. War mir völlig egal. Stand LucasArts drauf, habe ich gekauft. Also wenn es ein Adventure war. Bei den anderen Studios, naja, hauptsächlich natürlich Sierra, Larry 7, haben wir schließlich auch schon mal besprochen. Auch ein fantastisches Spiel. Mir fehlt natürlich auch noch ganz viel im Genre. Die Kirandia-Spiele werden da zu nennen. Simon the Sorcerer habe ich noch nie gespielt. Also so ein paar Klassiker fehlen mir. Aber bei Lucas habe ich bis auf Sam & Max und Monkey Island 4 alle durchgespielt. Und die beiden habe ich aber auch nicht nur angespielt, auch weitergespielt, als nur anzuspielen, habe ich aber nicht durchgekriegt.
Lieblingsadventure?
Oh, schwierig. Ich würde schwanken zwischen Indie 4 und Monkey Island 3. Monkey Island 3 hatte ich ja auch schon mal als Liebling dabei. Ich hätte es gern remastered. Das, die Comic-Grafik, habe ich damals in der Folge ja auch gesagt, die ist einfach zeitlos. Das ist ein grandioses Spiel. Und bei dir, Tobi?
Naja, ich glaube, ganz so tief geht meine Liebe dann doch nicht. Oder vielleicht schon, aber meine Erfahrung reicht da nicht ganz an deine heran. Also Point-and-Click-Adventure-Erfahrung fußt natürlich auch hauptsächlich auf LucasArts Adventures. Da habe ich auch relativ früh mit angefangen auf dem C64. Mein erstes war, glaube ich, Zed McCracken. Und das erste, was ich durchgespielt habe, war Maniac Mansion.
Da hast du mir was voraus. Also nicht, dass du die durchgespielt hast, sondern du hast auf jeden Fall früher angefangen als ich.
Ja, also das war wirklich in den sehr frühen 90ern. Und das fand ich schon auch toll. Mir ging es da wie dir. Ich habe natürlich auch andere Dinge vorher gespielt, aber das war was ganz Neues, was ganz anderes. Es war alles so offen und man hatte so viele Möglichkeiten und es hatte Witz. Und ja, man konnte da sehr, sehr tief eintauchen und sich sehr lange mit beschäftigen. Ich habe dann später auf dem Amiga Monkey Island gespielt natürlich, manchmal auch super. Und Loom und wie sie alle hießen. Und auf dem PC hat es mich dann, ja, ich will nicht sagen verlassen, aber da habe ich dann, glaube ich, nur noch Day of the Tentacle und Monkey Island 3 gespielt. Und die fand ich natürlich auch ganz besonders toll mit der Sprachausgabe. Und ich würde auch sagen, dass Day of the Tentacle und Monkey Island meine Lieblingsadventures sind. Also das hat dem mit der Sprachausgabe, was den Humor angeht, den Witz, die Gags, das hat das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level gehievt. Das war auch vorher schon witzig, aber gelesen, naja, wissen wir alle, ist alles nur halb so witzig wie gesprochen. Und auch die Synchro dieser Spiele war einfach gut gemacht, das war witzig. Fand ich schon sehr, sehr geil. Vor allem Monkey Island 3. Jetzt haben wir aber genug über uns gesprochen. Lass uns doch mal ins Heft gucken.
Dann lass uns das doch mal machen. Du hast das ja zugeschickt bekommen und du hast es extra nicht aufgemacht. Also den Umschlag, der ist noch verschlossen. Ich habe dich vorhin gefragt, ob du schon mal reingeguckt hast. Und du hast gesagt, nee, habe ich noch nicht. Das heben wir uns auf, das machen wir zusammen.
Das machen wir zusammen. Da können wir gleich nochmal an dieser Stelle erwähnen. Wir haben hier einen richtiges Heft vorliegen, ein haptisches Exemplar, also keine digitale Ausgabe. Es kann also sein, dass es hier in der Ausgabe ab und zu mal ein bisschen raschelt. So wie jetzt, wenn ich den Umschlag öffne.
Wow.
So, dann hauen wir das mal raus. So, und das Erste, was wir tun, wir riechen mal dran. Ah, das riecht nach frisch gedrucktem Comic. Schon ja, geil, schon sehr geil. Was.
Das ist die Return Sonderausgabe 3. Ja, und oben in der Ecke ist das Logo der Nerdwelten.
Und wir sehen auch direkt, es handelt sich nicht nur um LucasArts Adventures, denn Larry ist hier auch auf dem Cover.
Und Simon the Sorcerer ist mit auf dem Cover und auch Roger Wilco von Space Quest. Aber ansonsten natürlich viel Lucas und auch in Teilen neu gepixelt. Ein Indiana Jones unten in der Ecke ist definitiv neu gepixelt. Und auch ein Guybrush Threepwood oben in der Ecke ist neu gepixelt.
Die sehen alle relativ neu gepixelt aus. Wenn ich mir Bernard da oben angucke, der sieht auch moderner aus als in der Urfassung.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ben aus Vollgas, ob der nicht so im Spiel tatsächlich aussah. Der sieht ein bisschen weniger schattiert aus als so ein Guybrush oben. Und Roger Wilco ist wiederum sehr schattiert.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus.
Ist auf jeden Fall ein geiles Cover, ja.
Wir haben es hier also mit einem Heft zu tun, das trägt den Titel Die besten Point-and-Click-Adventures, die Geschichte der Point-and-Click-Adventures von 1984 bis heute. Hier unten haben wir in so einem kleinen Kasten nochmal zusammengefasst, welche Titel hier behandelt werden, plus viele mehr, das sparen wir uns mal, wir wollen es jetzt nicht einfach hier runterrattern, aber es ist ein schönes Cover, Titel in der Mitte, ringsherum verteilen sich hier die ganzen Charaktere aus den Spielen. Das sieht ganz nett aus. Hochglanz übrigens.
Genau.
Und vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, wie es denn hier zu dieser Kollabo zwischen der Return und dem Nerdwelten-Podcast kommt. Also ich glaube, mindestens zwei der drei Autoren des Nerdwelten-Podcasts schreiben für das Magazin. Also ich weiß es von Hardy und von Dan.
Genau.
Ich glaube, Ben macht es nicht. Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Der macht viel Musik.
Ja, viel C64-Musik. Ich glaube auch, dass er nicht für die Return schreibt.
Ben, falls du es doch tust, sieh uns das nach.
Das erfahren wir ja vielleicht auch beim Durchblättern.
Ja, das tun wir. Apropos Durchblättern, schlagen wir doch mal das Heft auf. Und, oh, was haben wir denn da?
Das sieht nach Werbung aus.
Ja, genau. Wir haben hier im Innencover sozusagen Lust auf Abenteuer. Hier wird Virtual Dimension beworben, ein YouTube-Channel. Die beiden habe ich schon mal gesehen. die besprechen Spiele. Man sieht hier Maniac Mansion, Future Wars, Loom, Monkey Island, Indie und so weiter.
Naja, sehr passend.
Let's Plays machen die hier, oder?
Naja, auf dem Bild machen sie auf jeden Fall einen auf Indiana Jones und Sophia Hapgood. Wobei im Spiel, also im Original Indie 4, hat Sophia, glaube ich, keinen Vollbart.
Bin ich mir unsicher. Zumindest nicht so einen mächtigen Vollbart. Auf der zweiten Seite haben wir tatsächlich so richtige Werbung schon gelesen. Return Sonderausgabe 1 und 2 wird hier beworben. Da geht es um den Amiga und den C64. Auch spannend.
Die Amiga-Ausgabe habe ich auch.
Ah, okay. Und dann gehen wir mal weiter und haben hier natürlich das Editorial und das Inhaltsverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis gehen wir nicht im Einzelnen durch. Das spoilert dann vielleicht doch ein bisschen zu viel.
Ja, richtig.
Das Editorial werden wir hier auch nicht vorlesen. Aber so viel sei gesagt, es ist von Hardy verfasst und er begrüßt uns mit Servus, liebe Leser.
Ja, das passt ja.
Ja. Also gehen wir mal weiter und befinden uns auf der Seite Nummer 6.
Und da geht's um das Point-and-Click-Genre als solches. Da wird ein bisschen auf die Geschichte eingegangen des Point-and-Click-Adventures, wie es dazu gekommen ist, wie man vom Text-Adventure von sehr, sehr simplen Grafiken hin zu, naja, wirklich schönen Spielen der späten 80er und 90er gekommen ist.
Genau, hier werden beispielhaft so ein paar Sachen angerissen. Mist sich hier zum Beispiel auch. Ist ja ein bisschen anders als so das Übliche, was man kennt. Dann gab's hier Gehversuche in 3D, King's Quest 8, Flucht von Monkey Island, Grim Fandango.
Ja, es funktioniert in 3D einfach nicht. Also Flucht von Monkey Island, das ist ja das besagte Monkey Island 4, das habe ich 2 oder sogar 3 Mal angefangen, habe es nie beendet. Grim Fandango, das habe ich durchgespielt. Das ist auch ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich von Grim Fandango ein Remake bekommen dürfte, könnte, würde, wie auch immer, dann würde ich mir wünschen, dass das irgendwer sehr aufwendig pixelt.
Ich habe es gar nicht gespielt.
Es ist ein ganz tolles Spiel. Tommy Pieper, also der Synchronsprecher, der auch Alf gesprochen hat, spricht den Hauptcharakter, den Manny Calavera. Und das Spiel ist doch einigermaßen groß gewesen damals, dass meine Freundin, die ja keine ausgeschriebene Gamerin ist, das kennt und zitieren kann, weil ihr Vater und ihr Bruder das damals gespielt haben. Und ich weiß nicht, wie viel sie davon gespielt hat, aber auf jeden Fall hat sie zugeguckt und sie kann Zitate aus dem Spiel ja wiedergeben.
Übrigens, dieser Artikel ist verfasst von Rahel Schmitz vom Stay Forever Podcast.
Ah, das passt ja.
Gehen wir mal weiter. Also es geht hier auch noch ein bisschen weiter auf den nächsten Seiten. Hier geht's um die Kernaspekte des Genres. Hier wird wirklich tief eingetaucht in die Architektur dieses Genres. Es gibt einen Zeitstrahl, der hier bei 1980 beginnt.
Ja, und bis 2012 geht hier. Und ja, der Artikel geht auch nur in Anführungsstrichen bis zu dieser Seite. Ja. Aber das ist schon ganz ordentlich. Da hat man schon was zu lesen.
Ja, definitiv. Also wer sich da ein bisschen interessiert für das, was so hinter dem Genre steht, dem würde ich das hier ans Herz legen. Mir in dem Fall auch.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Also ich möchte das auch gerne lesen.
Ne, weil man erfährt ja doch hier und da durchaus etwas über die Spiele als solches, aber über ja die Entstehung des Genres könnte ich jetzt gar nicht so irre viel zu sagen. Also von daher sicherlich sehr lesenswert. Und dann gehen wir mal weiter auf die Seite 10.
Ja, da haben wir das erste Spiel. Und das ist eins in guter Amiga-Joker-Manier, sage ich, kenne ich nicht.
Nee, kenne ich auch nicht. Enchanted Scepters, ein Macintosh-Spiel, wie mir scheint. Wenn man sich das hier so anguckt auf den Screenshots, schwarz-weiß. Und ja, so, was soll man sagen? Es sieht nicht schlecht aus. Also schon gar nicht die Charaktere, die sehen okay aus. Es ist so eine wilde Mischung aus dem Versuch, Perspektive, also so 3D-realistisch räumlich zu arbeiten, aber mit sehr platten Charakteren dabei.
Also ja, es ist schwarz-weiß und tut mir leid, Tobi, du bist zu nachsichtig.
Och, ich finde, das sieht ganz interessant aus.
Wenn du zu jemandem sagst, oh, du siehst aber interessant aus, das ist kein Kompliment, Tobi. Nein, das sieht nicht gut aus. Ich will nicht sagen scheiße, obwohl ich es wahrscheinlich sogar sagen würde. Ich finde nicht, dass es gut aussieht.
Hast es gesagt.
Ja, ich habe es gesagt und ich kann das eigentlich auch unterschreiben. Das sieht wirklich nicht schön aus. Es ist nichts, was mich auch nur annähernd reizen würde zu spielen.
Na gut.
Also so gar nicht. Wenn wir hier unten, ganz nett, unten in der Ecke, da haben wir einen Plus- und einen Minuskasten. Als Plus steht ein Meilenstein für das Genre. Als Minus steht da spielerisch kein Glanzstück. Der Wert von Enchanted Scepters liegt vor allem in seiner Vorreiterrolle. Ja, also nee, ich bin da raus. Tut mir leid.
Na gut, komm, dann gehen wir mal weiter und kommen auf die Seite Nummer 12. Und da geht's los, na gut, mit einem recht großen Franchise. Die King's Quest-Reihe wird hier besprochen bzw. vorgestellt.
Das ist in der Tat ein Riesen-Franchise. Ich habe nie eins der King's Quest-Spiele gespielt, muss ich zu meiner Schande, Fragezeichen, gestehen. Der Christian von Stay Forever, der würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ja, auf jeden Fall zu deiner Schande. Der ist ja großer Sierra-Fan, ne?
Mhm.
Also ja, die Reihe ist leider komplett an mir vorbeigegangen. Wenn ich mir das so angucke, also die frühen Spiele, das ist immerhin bunt, aber auch nichts, was ich mir angucken würde. Aber wenn ich hier King's Quest 7 mir angucke, das hat so Larry-Anleihen, was die Qualität der Zeichnung jetzt anbelangt. Das ist durchaus was, was wahrscheinlich heute auch noch funktionieren könnte.
Ja, das glaube ich auch. Aber mir geht's da wie dir. Die Reihe ist auch an mir vorbeigegangen. Ich war da doch zu tief in meinem LucasArts-Universum. Ich kenne davon leider nichts. Sorry.
Wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an mir ist sowieso außer ein paar Larry-Spiele fast alles von Sierra vorbeigegangen.
Ja.
Ich habe wenig bis gar nichts von Sierra gespielt, was auch daran liegt, dass ich anders als Sebo mir nicht ein Englisch-Wörterbuch genommen habe, um Englisch zu lernen, weil ich das unbedingt spielen wollte. Hm. Wenn ich ein Spiel wie ein Adventure nicht auf Deutsch gekriegt habe, dann wollte ich es nicht spielen, weil ich schon verstehen wollte, was ich da mache oder machen will. Also mich hätte das eher genervt, mir da irgendwie alles erschließen zu müssen. Und in meiner Gaming-Bubble damals, irgendwie ist Sierra da nicht angekommen, beziehungsweise sind da keine deutschen Sierra-Spiele angekommen scheinbar. Sonst hätte ich sicherlich auch mal ein Sierra-Adventure gespielt.
Ja, das ging mir tatsächlich sehr ähnlich, da ich ja auch Teil deiner Bubble gewesen bin. Diese ganzen Dinge wie Space Quest, Police Quest und auch King's Quest habe ich nie gespielt. Insofern können wir hier auch erstmal weiterblättern, glaube ich. Ja, jetzt geht's hier natürlich um die Reihe, um das Franchise. Da wird's noch ein paar Seiten so weitergehen. Das sieht auch wirklich nett aus, muss man sagen. Also die Evolution hier der einzelnen Teile, die ist schon sehr sichtbar und es wird auch sehr, sehr hübsch. Und du hast recht, ich bin auch manchmal echt an Larry erinnert, wenn ich mir die Screenshots hier so angucke. Aber auch da muss ich gestehen, die Larry-Reihe ist abgesehen von Larry 7 auch an mir vorbeigerauscht so ein bisschen. Ich habe das mir wohl mal angeguckt, also auch die früheren Teile, hat mich aber auch nie so richtig gekriegt, vielleicht weil es auch auf Englisch gewesen ist. Und Larry 7 habe ich dann wiederum geliebt. Tolles Spiel, haben wir ja schon mal besprochen hier bei uns im Podcast.
Mhm.
Aber ansonsten, ja, Sierra ist für mich mehr eine Blackbox so ein bisschen.
Ja, da habe ich definitiv mehr gespielt. Also ich habe nicht nur Larry 7 gespielt.
Mhm.
Ich habe den direkten Vorgänger definitiv gespielt. Also Teil 6. Und ich glaube auch Teil 5 gespielt zu haben.
Mhm.
Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Ich blätter hier übrigens nebenbei schon mal ein bisschen so weiter.
Also ja.
Die King's Quest-Reihe wird weiter besprochen bzw. vorgestellt. Auch hier gibt's wieder so einen kleinen Wertungskasten. Als Plus wird hier herausgestellt, Sierras Kronjuwelen, technische Meisterstücke in märchenhaftem Setting. Anspieltipps wären hier Teil 6 und 7. Im Minusbereich haben wir da, wie immer bei Sierra, droht der Bildschirmtod. Die alten AGI-Spiele sind heute nur noch historisch interessant und alternativ kann man sich mal die Fan-Remakes der Teile 1 bis 3 von AGD Interactive ansehen. Na gut, also noch eine kleine Empfehlung hier an der Stelle und dann gehen wir mal weiter, verlassen das King's Quest, sind auf Seite 18 und haben es hier mit MacVentures zu tun.
Hat das irgendwas mit der goldenen Möwe zu tun?
Ich weiß nicht, ich fürchte nicht.
Ich habe ja auch schon gegessen, ist nicht so schlimm.
Das wäre vielleicht eher Global Gladiators.
Ja, ich bin so ein bisschen wieder an den Amiga Joker erinnert. Warum?
Kennen wir nicht.
Ja, genau. MacVentures, nie gehört.
Mit Déjà-vu führte die amerikanische Entwicklerschmiede ICOM Simulations 1985 ihre MacVenture Engine ein, die in insgesamt 4 Spielen Verwendung fand. Der Name bezieht sich auf den Apple Macintosh, auf dem die Reihe debütierte.
Ah, okay, das ist gar kein Spielname. Ja, hier unten, da sieht man auch Déjà-vu. Mhm.
Okay.
Also es geht eher ein Artikel über eine Engine. Interessant.
Stimmt, der Game Boy Color ist hier auch einmal zu sehen. Mhm. Scheinbar wurde die auch auf dem Gerät umgesetzt.
Aber zu meiner Verteidigung, ich kenne auch Déjà-vu nicht.
Nee, ich kenne das auch nicht. Sieht ganz interessant aus. Also zumindest das Titelbild, das scheint so ein Privatdetektiv oder so zu sein.
Ja.
Sieht zumindest so aus. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, kennen wir nicht. Und bevor wir euch weiter langweilen und hier rumstochern, machen wir lieber weiter.
Unbedingt.
gehen auf die nächste Seite. Oh, guck mal, wäre Sebo doch hier.
Ja, der könnte jetzt wieder erzählen, wie er damals im Sommer Leiter eingegeben hat. Ladder, ah.
Es geht um Space Quest übrigens.
Ja, richtig. Space Quest, genau wie King's Quest, leider aus genannten Gründen komplett an mir vorbeigegangen. Immer wenn Sebo darüber erzählt und über die Hintergrundgags erzählt, ne, dass an der Raumstation der rasende Falke und die Enterprise irgendwie dranhängen oder so, dann denke ich immer wieder, ja, das ist bestimmt keine schlechte Reihe. Das sind bestimmt gute Spiele. Mhm. Auch hier wirst du wahrscheinlich die Teile 1, 2, 3 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie viele es gibt, werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Die wirst du wahrscheinlich, ja, nur noch so
mit der Nostalgiebrille.
Ja, genau. Spielen können, weil die Grafik wirklich nicht gut aussieht. Aber in den späteren Spielen, wo das wirklich VGA wurde, das waren dann auch schon schöne Spiele.
Ja, auf jeden Fall. Geht mir da genauso. Also ich bin da auch immer hin und her gerissen, wenn Sebo erzählt, da auch mal tatsächlich einen Teil anzuspielen. Ich mag auch diese Figur des Roger Wilco ganz gerne. Den sieht man hier übrigens in so einem Raumanzug im Weltraum schweben mit einem Scheibenwischer in der Hand. Das mit so einem Wischding, was man von der Tankstelle kennt. Also ich glaube, der Humor wäre tatsächlich auch meins. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der nicht so weit weg ist von dem Humor der LucasArts Adventures. Sieht man ja an Larry auch schon, ne? Das ist ja auch sehr, sehr witzig.
Ja, aber Larry ist schlüpfrig witzig. Hier finde ich ganz geil, im Titel steht Space Quest natürlich in so einer typischen Star Wars Anmutung, also mit so einem gelben Kasten drumherum, ne, wie die Star Wars Schrift ist. Und da steht dann in Space, no one can hear you clean. Mhm. Das finde ich ziemlich witzig. Ja. Weißt du auch warum?
Sag's mir.
Die Tagline von Alien damals, also vom originalen ersten Alien von 79, glaube ich, war in Space no one can hear you scream. Mhm. Und Roger Wilco ist ja Hausmeister. Also, ne, du hast ja den Wischer da schon erwähnt. Also, er putzt halt.
Jetzt hast du bewiesen, dass du wirklich unglaublich viel Nerdwissen hast.
Ja, definitiv.
Ob das so weitergeht. Wir blättern mal um. Natürlich geht's hier noch ein bisschen weiter mit der Space Quest-Reihe. Mhm. Ja, die Screenshots werden schöner.
Auf jeden Fall.
Viel schöner, muss man sagen. Und auch da haben wir wieder einen Wertungskasten.
Mhm. Als Plus haben wir da humorvolles Science-Fiction-Setting mit vielen Anspielungen. Das ist das, was ich, glaube ich, auch richtig, richtig cool fände. Mhm. Spannende Szenarien mit einem Hauch von Nervenkitzel. Dem Erscheinungsjahr entsprechend gelungene Präsentationen. Mhm. Als Minus haben wir viele, viele Todesarten, wenn auch stets lustig. Ein paar nervige Minispiele. Die ersten vier Spiele enthalten auch einige Sackgassen. Mhm. Ja, das war ja tatsächlich so ein Ding von Space Quest, beziehungsweise überhaupt von den Sierra-Spielen. Die Sackgassen, die Tode, die man sterben konnte. Und das war toll bei LucasArts, bei Lucasfilm Games. Da bist du halt immer weitergekommen. Ja, also es gab keine Möglichkeit zu sterben, außer du hast mehr als 10 Minuten die Luft angehalten.
Ja, es gab bei Maniac Mansion, glaube ich, tatsächlich auch ein paar Situationen, wo du sterben konntest, wo es nicht weiterging.
Ja, okay, in dem ersten richtigen Point and Click von denen. Ja, okay.
Im Verlies. Und ich meine auch, wenn du die wenigen Münzen, die du im Spiel findest, sinnlos verbrätst, dann geht's auch nicht weiter.
Okay.
Weiter geht's aber auf die nächste Seite.
Ja, oh, und da sind wir. Und genau das, was du gerade gesagt hast, na, Maniac Mansion.
Guck mal. Ja. Übrigens auch wieder von Hardy geschrieben, Seite 24. Ja, Maniac Mansion, das erste LucasArts Adventure, mein zweites.
Das erste richtige LucasArts Adventure, es gab davon noch Labyrinth.
Ja.
Aber das ist das erste Point-and-Click von denen.
Genau. Mein zweites, an das ich aber viel mehr Erinnerung habe als an Zed McCracken. Und zwar habe ich das sehr gerne gespielt mit meinem Kumpel Jörg, damals auf dem C64, muss so 1991 gewesen sein, würde ich sagen. Mhm. Wir hatten beide einen C64 und ich erinnere mich noch gut dran, dass wir zusammen bei ihm vorm Rechner gehockt haben und versucht haben, das Spiel durchzuspielen. Und wir hatten Nachbarn gegenüber, die auch Kinder hatten und die haben das schon mal durchgespielt. Und dann sind wir da tatsächlich rübergerannt, haben uns Tipps abgeholt, haben da angerufen und wussten dann, wie oft man den Kraftomaten benutzen muss, um weiterzukommen. Also das war ja, auf eine Art, also es war nicht nur so, dass wir da vorm Rechner gehockt haben, auch natürlich und auch lange, aber es war trotzdem noch, ja, es war schon ein gemeinschaftliches Erlebnis, zu zweit vor der Kiste zu sitzen und zu rätseln und dann auch nochmal noch gegenüber zu rennen zu Nachbarn. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Erinnerung, die ich an das Spiel habe und ich mag es auch wirklich sehr gerne.
Ja, es ist ein absoluter Klassiker. Das Cover ist geil, also ich habe das Habe ich das noch? Ja, ich glaube, es hängt immer noch in meiner Man Cave. Ich habe irgendwann mal Poster ausgetauscht. Das hat mir meine Freundin netterweise mal geschenkt, in sehr groß. Obwohl ich mit dem Spiel ja gar nicht so die große Verbindung habe wie du jetzt.
Mhm.
Ich habe das einmal durchgespielt, auf dem Amiga, glaube ich, damals, weil ich halt LucasArts Adventures liebe. Das ist jetzt nichts, wo ich mit großer Freude hin zurückkehren würde, aber trotzdem, es ist halt ein absoluter Klassiker, es ist ikonisch und es ist ja der Vorgänger von Dot, ne?
Ja.
Es ist ein großes Spiel, für das ich jetzt nur nicht die ganz warmen, nostalgischen Gefühle habe. Mhm. Aber das ist halt mein Ding. Aber ich verstehe jeden, der dieses Spiel abgöttisch liebt. Was mich an den frühen LucasArts oder damals ja noch Lucasfilm Games Spielen, Adventures stört, ist das Interface, die Verben. Das sind einfach so unfassbar viele.
Ja.
Man sieht das hier auch, da gibt es nicht nur nimm und gib und benutzen, sondern es gibt auch gehe zu. Also das ist noch ein Spiel, wo du immer erst auf gehen drücken musst, damit du überhaupt irgendwo hingehen kannst. Und ich glaube, ab in die 3 gibt es ja dieses gehe zu nicht mehr. Aber was es auch immer noch gibt, was ist?
Nee.
Oh.
Die Bücherregale.
Och ja. Wer
kennt sie nicht?
Schrecklich. Wer es gespielt hat und wissen wollte, wie man fliegt, einfach grausam, immer ja, auf was ist zu klicken.
Also auch, dass hier noch diese ganzen ja aufgefächerten Verben zu sehen sind,
ja.
Also nimm und gib und lies. Später wurde das dann ja so ein bisschen subsumiert unter benutzen, also
ja.
Unter einem Verb. Unter
genau.
Das ist hier tatsächlich noch ein bisschen anstrengender, aber man muss ja auch sagen, zu der Zeit kannte man es nicht anders, deswegen war es vielleicht auch okay.
Im Gegenteil, zuvor kannte man ja noch die Texteingabe, den Parser. Da war das natürlich eine Revolution.
Definitiv, ja.
Also insofern, ich möchte dem Spiel seine Wichtigkeit überhaupt nicht aberkennen, keinesfalls. Aber aus heutiger Sicht, ich meine, heute hast du gar keine Verben mehr.
Mhm.
Heute geht alles per Kontextmenü, geht alles per Linksklick. Also es ist einfach viel simpler geworden und nicht zum Nachteil meines Erachtens. Aber wie gesagt, was du gerade gesagt hast, damalige Zeit, man kannte nichts anderes, beziehungsweise man kannte es ja nur noch schlimmer, nur noch komplizierter.
Genau, es ist so ein bisschen wie bei Echtzeitstrategiespielen, ne? Die frühen, wer kennt es nicht mehr?
Du spielst mehrfach auch zwei an.
Ja, die mehrfache Auswahl von Einheiten und so weiter. Das sind natürlich alles Service-Features, die dann in den folgenden Jahren vieles verbessert haben. Aber auch da, man kann das nicht anders. Und es war okay. Maniac Mansion übrigens das erste Adventure, das auf der Scum Engine basiert. Hier auch nochmal so ein kleiner Kasten, in dem die Scum Engine, also die Abkürzung für Script Creation Utility für Maniac Mansion, ein bisschen erklärt in diesem Kasten. Ja, Maniac Mansion, mein Adventure mit den wärmsten Erinnerungen auf jeden Fall.
Ja, und was haben wir hier im Bereich Plus? Obwohl nie. Maniac Mansion im TV. Es gab ja mal ein Versuch, das Ganze als Fernsehserie zu machen,
ja.
Zu versoften, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zu bringen.
Ja.
Es war ganz lose, hat das auf dem Spiel basiert. Es gab einen Dr. Fred und irgendwie Family Comedy Show. Ich weiß, dass es die gibt oder gegeben hat von 90 bis 93. Da gibt es ja einen Kasten, aber ich habe die nie gesehen.
Ich habe die auch nie gesehen. Aber man muss schon sagen, die Charaktere geben ja auch so ein bisschen was her. Es sind erstmal viele und so eine gruselige, weirde Familie, erinnert so ein bisschen an die Addams Family vielleicht.
Oder die Monsters.
Oder die Monsters, so mit einer Prise Humor, da glaube ich, kann das schon funktionieren. Es gibt ja auch ein paar nettere Charaktere dabei, hier den Sohn, Weird Ed heißt er glaube ich, der ja nicht ausschließlich böse ist. Und was man ja auch sagen muss, dieses Spiel hat große Spuren hinterlassen, wenn ich da an die Tentakel denke zum Beispiel, die
ja
so ein bisschen zum inoffiziellen Maskottchen der Marke LucasArts geworden sind. Ich glaube, die kennt wirklich jeder, auch wenn er Maniac Mansion hier vielleicht nicht gespielt hat.
Ja, aber jetzt kommen wir mal zu Plus und Minus. Was steht denn da?
Als positiv wird herausgestellt, bietet auch heute noch eine witzig-spritzige Unterhaltung, ein zeitloser Klassiker. Ja, kann ich so unterschreiben. Im Minuskasten steht, leider recht kurz, ansonsten gibt es nichts zu meckern. Ja, würde ich auch genauso unterschreiben.
Ja, ich würde noch die vielen Verben
ja,
in den Minusbereich packen.
Aber die haben mit dem Spiel nichts zu tun, ne? Das ist eher ein Umstand dieser Zeit.
Ja, absolut. So, und dann kommen wir auf Seite 28 und wir verlassen LucasArts für den Moment und kommen zu, ja, haben wir heute auch schon ein paar Mal erwähnt, zu Larry. Hier wird die komplette Leisure Suit Larry-Reihe beleuchtet, die Teile 1 bis 7. Und es gilt im Prinzip was für alle Sierra Adventures gilt. Die frühen schwierig heutzutage, die späteren immer noch gut anguckbar zumindest. Also von der Grafik her kann man das durchaus machen. Der erste hat ja mal ein Remaster oder Remake bekommen.
In the Land of the Lounge Lizards. Ja. Sehr, sehr schön.
Genau, und dann gucken wir eben mal, ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich kenne auf jeden Fall natürlich Teil 7, haben wir jetzt schon beide gesagt, haben wir besprochen, Teil 6 auf jeden Fall, wenn ich mir das hier angucke, und auch Teil 5. Ich habe das VGA-Remake des ersten leider nicht gespielt.
Könnte man aber mal machen.
Ja, auf jeden Fall, das sieht nett aus, also ist halt viel, viel schöner als das Original, also das kann, ja, ich finde, ja, da bin ich dann doch irgendwie zu sehr Grafikhure geworden. Tut mir leid, aber das geht für mich einfach nicht. Was man sich auch noch mal angucken könnte übrigens, sind die beiden neuen Spiele. Philipp Moog spricht Larry in den Spielen. Das ist der Sprecher von Neil Patrick Harris, also von Barney Stinson aus How I Met Your Mother oder von Ewan McGregor zum Beispiel.
Ah, ja.
Der spricht da Larry.
Magna Cum Laude.
Ja, nee, das ist ganz, ganz furchtbar. Magna Cum Laude ist so ein Spin-off gewesen. Das habe ich auch gespielt. Das war wirklich schrecklich. Da hast du auch nicht mehr Larry gespielt. Da hast du seinen Neffen gespielt, der am College gewesen ist. Und das war so eine Sammlung von Minispielen.
3D, glaube ich auch, ne?
Ja, war auch 3D. Was nicht mal das größte Problem des Spiels war. Das war einfach nur, wie gesagt, eine Sammlung von Minispielen. Hat nichts mehr mit Adventures, hat auch nichts mit Allo zu tun. Da hat Allo auch nichts mehr dran zu schaffen gehabt. Also
ganz
schrecklich.
Im Gegensatz zu Larry 7, das wird hier auf der letzten Seite des Artikels nochmal vorgestellt, von 1996, habe ich gerade schon gesagt, haben wir in einer unserer Folgen auch schon mal besprochen. Und das ist wirklich für mich an Witz kaum zu übertreffen. Das ist wirklich ein fantastisches Spiel, funktioniert auch komplett ohne Verben, sondern nur mit Kontextmenü und diesen kleinen, niedlichen Cybersniff 2000, wer kennt es nicht, also die Geruchsrubbelkarte, die dem Spiel beilag damals. Man konnte dann situativ an diesem Ding reiben und immersiv eintauchen und riechen, wie es dann vor Ort im Spiel gerade gerochen haben soll. Das war eine sehr, sehr coole Idee und ja, einfach ein sehr geiles Spiel mit sehr vielen schlüpfrigen Anspielungen, einer tollen Musik, einem tollen Soundtrack und einer hervorragenden Sprachausgabe, also wirklich sehr, sehr zu empfehlen.
Und die Reihe hat als positive Punkte, bei den besten Auftritten kommt Larry mit viel Humor in einer schönen Präsentation und zielgruppenkompatibel daher. Negativ wird hier gesagt, Rätsel und Stories waren nie wirklich Stärken.
Ja, weiß ich gar nicht so genau.
Also ich fand Teil 7 jetzt, zumindest Teil 7, an die anderen beiden habe ich nicht mehr die ganz großen Erinnerungen, aber Teil 7 hatten wir vor einiger Zeit ja mal wieder gespielt. Das fand ich schon okay, was die Rätsel anbelangt.
Ja, ich persönlich finde es auch gar nicht so cool, wenn es zu knifflig ist, also wenn ich da zu lange Zeit mit verbringe, um irgendwelche Rätsel zu lösen. Insofern, also für mich hat es genau den richtigen Grad an Rätsel gehabt.
Oh, und da haben wir ein Interview mit Allo.
Oh ja.
Das hätten wir mal für unsere Larry-Folge gebrauchen können, ob er da noch irgendwas erzählt.
Ja, das stimmt. Ja, wer es nicht weiß, Allo ist der Autor von Larry, der geistige Vater sozusagen und mit vielen Sierra-Spielen verbunden. Und er gilt als sehr, naja, sehr humorvoller und sehr schlüpfriger Charakter, sage ich mal. Und ist bekannt für seine flachen Witze. Ich glaube, er betreibt auch eine Website, auf der er flache Witze, flache Gags präsentiert. Ob sie noch gibt, keine Ahnung. Ich habe jetzt länger nicht mehr raufgeschaut.
Ja, und das passt irgendwie auch zu ihm, so dieser flache Altherrenhumor.
Ne? Ja, genau.
Er ist ja natürlich auch ein bisschen älter schon mittlerweile.
Aber den hat er schon als junger Mann gehabt wahrscheinlich.
Hat einen Vollbart und eine Glatze, ein bisschen rundlicher. Also er ist schon so einer, bei dem man sich sehr gut vorstellen kann, dass er ins Büro kommt und erstmal irgendwelche anzüglichen Witze macht und die Millennials oder die Gen Zler irgendwie dann den Kopf schütteln und sagen, um Gottes Willen, kann der nicht endlich in Rente gehen. Aber ja gut, es war halt früher so, ne?
Erinnert mich ein bisschen an unseren alten Zivi-Chef.
Herr Kaiser.
Herr Kaiser. Also Markus und ich haben zusammen Zivildienst gemacht und hatten da einen Chef, der sah ein bisschen so aus.
Ja, richtig. Lass mal weiter gucken.
Ja.
Genug von Allo. Das ist nämlich ein sehr, sehr langes Interview.
Bestimmt sehr unterhaltsam.
Ja, bestimmt. Aber wir sind nicht hier, um Interviews zu lesen, sondern um das Heft durchzublättern. Und jetzt sind wir auf Seite 38 und sind bei der nächsten Sierra-Reihe, nämlich Police Quest. Und ja, es bleibt dabei. Frühe Spiele sehen scheiße aus. Spätere Spiele sehen cool aus. Ich kann zu Police Quest leider gar nichts sagen. Ich habe nie einen Teil gespielt. Dabei ist gerade Police Quest eine Reihe, die ich eigentlich recht spannend finde. Mhm. Die frühen Spiele oder frühe Konzepte der Spiele waren ja auch sehr nah angelegt an echter Polizeiarbeit. Mhm. Was aber entweder in späteren Ausgaben zurückgefahren wurde oder halt aus der Konzeption, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das da in das erste Spiel auch reingefunden hat oder ob die das vorher rausgenommen haben wegen zu langweilig. Aber es zeigt wohl den Polizeialltag relativ authentisch.
Ja, das mag wohl sein. Man erfährt hier übrigens auch, dass die Reihe wohl dem Friseur von Ken Williams zuzuschreiben ist. Der wurde zumindest von dem so ein bisschen inspiriert. Ken Williams ist der ehemalige Sierra-Chef und der wurde wohl von dem so ein bisschen dazu inspiriert, ein Spiel zu entwickeln, das mit realistischer Polizeiarbeit funktioniert. Mhm. Übrigens auch ganz nett aufgemacht, der Artikel. Natürlich sieht man hier Donuts und Einschusslöcher. Das finde ich schon ganz witzig.
Ja, die Stärken und Schwächen der Reihe können wir uns nochmal angucken.
Ja, hier wird positiv herausgestellt, dass der Anspruch der Reihe, ja, echte Polizeiarbeit darstellt. Das funktioniert wohl ganz gut. Ist eine echte Besonderheit, wie hier steht. Als nicht so positiv steht hier, allerdings ist dieser Realismus nicht immer spielspaßfördernd. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Polizeiarbeit ist ja auch nicht nur immer Fun und Donuts essen.
Oder rumballern.
Also, ja, kann ich mir schon denken. Aber man sieht hier auch schon wieder so ein bisschen die Evolution der Spiele anhand der Screenshots. Das sieht wirklich ganz gut aus am Ende, ne?
Mhm. Ja, was ich gerade gesagt habe, die frühen Spiele ganz alt. Ja, es ist halt, ne, die Grafik früher war halt nicht gut und ich glaube, bei ganz vielen dieser frühen Spiele, wenn du da nicht ein bisschen Nostalgie oder sehr interessiert bist an Videospielarchäologie, sage ich jetzt mal, dann guckst du dir das auch heutzutage nicht mehr an. Das ist einfach nicht. Tut mir leid. Aber wenn du Fan bist, klar, dann definitiv. Lass uns mal weitergehen hier. Genug von Polizisten und so.
Ach,
endlich wieder bei LucasArts. Ja. Zack McCracken. Das war für mich immer das bessere Maniac Mansion. Ich mochte Maniac Mansion irgendwie, habe ich ja eben gerade schon gesagt, auch wenn das ich den Klassiker-Status total, da gehe ich total mit, aber ich fand Zack McCracken immer ein bisschen cooler. Ich mochte das total gerne, ich habe das sehr gerne gespielt. Tolles Spiel. Und der Gag auf dem Mars mit dem Benzinkanister,
der Red Herring,
der da random rumsteht und wenn du dir den anguckst, dann sagt die Figur, die auf dem Mars ist, der wird in einem anderen Spiel gebraucht.
Ja, ja.
Das ist so großartig. Und wer nicht weiß, in welchem anderen Spiel, natürlich in Maniac Mansion, weil da gibt's eine Kettensäge, aber kein Benzin für die Kettensäge.
Ja, das ist schon sehr, sehr großartig und zeugt ja auch von dem Humor. Zack McCracken, wie gesagt, mein allererstes Adventure überhaupt. Das hat mich ins Genre gebracht. Und der weirde Humor ist einfach sensationell. Also die Idee, dass Aliens die Telefongesellschaft kapern, um die Menschen dumm zu machen. Das ist schon sehr, sehr witzig.
Vielleicht haben Aliens ja Social Media gekapert, um uns dumm zu machen.
Das ist ihnen auf jeden Fall dann gelungen, würde ich sagen. Ja, also
was? Verstehe ich nicht.
Hä? 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 Nein, Zack McCracken, super. Und auch ikonisch hier nochmal diese Nasenbrille von Zack mit dem Schnurrbart dran und den Augenbrauen und der Sonnenbrille. Ganz, ganz fantastisches Spiel. Ich mochte das Reisen auch immer gerne.
Ja.
Es gab ja super viele Schauplätze in dem Spiel, die man mit dem Flugzeug erreichen konnte. Das fand toll. Und auch diese Flugszenen als solches waren super, wenn man da die Stewardess nerven konnte und
ja, stimmt,
das rohe Ei in die Mikrowelle gepackt hat und so. Ja, das ist schon toll. Das war ein ganz, ganz tolles Spiel.
Kennst du übrigens den Kopierschutz aus dem Spiel?
Ja, das war doch diese Flughafencodes waren das doch, glaube ich, ne?
Da war eine Zeitung in der Packung.
Genau, und ich glaube, es wurde nach Flughafencodes gefragt, wenn ich mich nicht irre.
Das kann sein. Ich weiß, dass du irgendwie in dieser Zeitung blättern musstest.
Ja, bist du sicher? Also ich hatte diese Codes kopiert, schlecht kopiert, auf dem Kopierer unserer Schule. Und ich meine, das waren aber nur so Zettel mit Codes drauf.
Okay.
Und wenn du da irgendwie fliegen musstest oder fliegen wolltest, dann ging das nur, wenn du die entsprechenden Codes eingegeben hast. Ob dem Spiel eine Zeitung beilag, weiß ich gar nicht mehr.
Lag definitiv. Das weiß ich hundertprozentig. Ich habe die ersten 5 LucasArts Adventures in einer Compilation auf dem PC gehabt, mit Anleitungen und allem, was dazugehört. Und da war auch eine Zeitung mit dabei, also der National Inquisitor, für den Zack ja gearbeitet hat, dieses Revolverblatt. Und da gab es dann auch einen Artikel über das zweiköpfige Eichhörnchen. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Und der Kopierschutz war tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, diese Codes fürs Fliegen. Da kannst du recht haben jetzt, wo du es sagst. Ich hatte das so abgespeichert, dass du irgendwie in dieser Zeitung blättern musst, um, keine Ahnung, was steht in dem Artikel über das zweiköpfige Eichhörnchen, um wen geht es da, und dann musstest du da was eintippen. Aber du kannst durchaus recht haben, aber dem lag definitiv, also der Packung lag definitiv eine Zeitung bei.
Vielleicht war es ja auch unterschiedlich zwischen der Urversion und dieser Box, die du hattest, wer weiß. Und es war ja auch kein unübliches Vorgehen bei so Kopierschutzmechanismen, dass man da Wörter aus geschriebenen Texten wie in der Zeitung zum Beispiel abtippen musste, ne? Also das gab's bei, ich meine, 1869 auch, da gab's auch eine Zeitung, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher gerade. Zumindest hat man das öfter mal gesehen. Gehen wir mal weiter. Der Artikel geht noch bis zur Seite 44 und hier gibt's natürlich auch wieder den Wertungskasten.
Als Plus haben wir hier wunderbar schrägen Humor, tolle Schauplätze, hast du auch gerade schon gesagt, und ein liebenswerter Held, definitiv. Als Negativpunkt haben wir hier, dass die Labyrinthe zwar System haben, man müsse allerdings erstmal dahinter steigen, darauf könnte man gern verzichten.
Ja, das stimmt, hätte ich gerade komplett vergessen. Es gab dieses Greens, wo es einfach komplett schwarz ist, wo man nur den Cursor und ich glaube Zack so in Grauschattierungen gesehen hat und wo man einfach blind mit dem Mauscursor rumklicken musste, um den Ausgang aus einem Höhlenlabyrinth beispielsweise zu finden.
Okay, das habe ich tatsächlich komplett vergessen.
Ja, hatte ich gerade auch vergessen, aber gehe ich mit. Also darauf hätte man tatsächlich verzichten können. Da war ich auch kein großer Fan von.
Aber du hast das gerade eben schon gesagt, hier in dem Artikel wird auch der inoffizielle Nachfolger erwähnt, Zack McCracken Between Time and Space. Das war damals sehr groß, kann ich mich erinnern. Als das rausgekommen ist, das ist ein Fan-Adventure gewesen. Von Fans für Fans, also konntest du für lau aus dem Internet ziehen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt irgendwo sicherlich, das Internet vergisst ja nicht. Und das habe ich mir damals auch gezogen und auf CD gebrannt, habe das auch mal angespielt und das war qualitativ schon echt geil. Und ich erwähne das nur noch mal gesondert, weil das zeigt, wie sehr die hier in der Return, also hier auch der Artikel ist von Hardy Hessdörfer, wie sehr hier ins Detail gegangen wird, dass auch dieses Spiel hier erwähnt wird.
Ja.
Das finde ich super.
Ja, sehr, sehr cool. Habe ich mir auch nie angeguckt. Übrigens ist das Spiel ungefähr ein Jahr nach Maniac Mansion entstanden, haben wir ja gesagt. Das waren die beiden ersten. Und dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir zwischendurch eine Seite mit Werbung für Sport Shaper. Ein Unternehmen, das, was macht Sport Shaper? Sportgeräte scheinbar. Auch so ein bisschen gepixelter Stil. Das purpurne Tentakel wird hier aufgegriffen.
Das könnte Bernard sein. Ja. Und das hier ist Hoagie.
Und Laverne ist auch da.
Ach ja, stimmt. Ja, das ist Laverne. Ja, also das ist eindeutig eine Dot-Werbung. Sehr schön gepixelt.
Auf jeden Fall. Also Hoagie und Laverne Charaktere aus Day of the Tentacle, dem Nachfolger.
Bernard auch.
Von Maniac Mansion. Bernard auch, ja. So, dann genug der Werbung. Und es geht weiter auf die Seite 46. Und hier gibt's ein Interview mit David B. Fox.
Das ist einer der kreativen Köpfe, unter anderem hinter Zack McCracken. Der hat aber auch an Maniac Mansion und an Labyrinth mitgearbeitet, wenn man im Bereich von LucasArts bzw. Lucasfilm Games bleibt.
Indiana Jones 3 and the Last Crusade
hat auch stimmt.
mitgewirkt.
Das wollen wir nicht unterschlagen.
Ja, gibt ein paar schöne Behind-the-Scenes-Fotos von ihm mit Ron Gilbert unter anderem. Sicherlich nicht uninteressant.
Aber Interviews, da können wir nicht viel zu sagen, weil die lesen wir ja nicht. Hier haben wir ein Spiel, das nicht ganz so bekannt ist.
Snatcher.
Genau, Snatcher. Das ist ein Spiel, was ich sehr gerne mal spielen würde. Das ist von Hideo Kojima, eins seiner frühen Spiele. Und das ist so ein Cyberpunk-Adventure mit Action-Elementen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Das gilt als Klassiker. Das gab's fürs Mega-CD auf jeden Fall. Da ist es auch in den Westen gekommen. Und die TurboGrafx-CD-Variante. Das sind so die beiden Versionen, die damals rausgekommen sind. Die Sega-CD-Version ist ein bisschen cut, da sind ein paar Gewalt und so Sexschnitte drin, was so ein bisschen downgetoned wurde. Die TurboGrafx-Version gibt's leider nur auf Japanisch, also wenn man es ungeschnitten haben will, kann man es nur auf Japanisch spielen, bringt einem nicht super viel. Kam nie auf Deutsch, soweit ich weiß, gibt auch keine Fan-Übersetzungen, also zumindest nicht von denen ich wüsste. Ist dann auch sicherlich nochmal für andere Systeme umgesetzt worden. Hier in dem Kasten steht auch noch was von PlayStation und Saturn. Mhm. Aber originär kam das Ganze auf dem Sega CD und TurboGrafx, auch auf dem MSX und PC 88.
Ja, hier endet tatsächlich auch meine Nerdiness. Also ich kenne das Spiel gar nicht. Ist von 1988. Dafür sieht es echt ganz gut aus, wenn man sich hier die Screenshots so anguckt.
Mhm.
Und natürlich gibt's auch einen Wertungskasten. Ein erwachsenes Cyberpunk-Abenteuer mit spannender Geschichte. Erzählerisch auf höchstem Niveau sind hier so die Pluspunkte. Mhm. Schwer zu bekommen. Und die Schießbudeneinlagen sind mehr Fluch als Segen.
Also schwer zu bekommen als Minuspunkt aufzulisten ist schon, das ist schon Nitpicking. Also es ist doch kann doch kein Negativpunkt sein, dass ein Spiel schwer zu bekommen ist. Also nicht für das Spiel als solches. Deswegen ist das Spiel doch nicht schlechter.
Ja, aber vielleicht mussten immer mindestens zwei Dinge in den Minuskasten und.
Das haben wir bisher auch nicht gehabt.
Möglicherweise gibt's sonst nichts Schlechtes in dem Spiel. Naja, wie dem auch sei, Snatcher. Lassen wir mal hinter uns und gehen weiter auf die Seite 52 und haben es mit Neuromancer zu tun.
Okay, Amiga-Joker-Vibes, ich kenne es nicht.
Ich kenne es auch nicht.
Dann lass uns doch mal schnell weitergehen. Sorry für alle Neuromancer-Fans, aber wir haben noch viel Heft vor uns und haben schon viel gequatscht.
Genau. Oh. Ah, und jetzt wird schon wieder viel gequatscht.
Ja, viel.
Wir landen im Jahr 1989 und haben es hier mit Indie 3 zu tun, also Indiana Jones and the Last Crusade, das Adventure wohlgemerkt. Ein tolles Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Ich bin ja großer, großer Indie-Fan. Ich habe es natürlich auf dem Amiga gespielt.
Ich auch, ja.
Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal PC-Screenshots gesehen habe davon oder die PC-Variante, weiß ich nicht mehr genau, was ich zuerst gesehen habe, da habe ich auf jeden Fall gedacht, Moment, das ist das gleiche Spiel? Also der Unterschied zwischen PC und Amiga-Version, das war, also ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber schon nicht weit davon entfernt. Die Abstufungen, die Farbvielfalt, das war einfach unglaublich auf dem PC im Vergleich zum Amiga. Ne? Aber auch auf dem Amiga natürlich ein tolles Spiel gewesen, keine Frage.
Auf jeden Fall. Ich habe es auch da zum ersten Mal gespielt. Ich habe es auch als nicht so irre schwer in Erinnerung und auch nicht als so irre lang.
Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich habe das Spiel damals ja immer ohne Komplettlösung gespielt. Insofern konnte sich das schon mal ziehen, weil ich halt dann wieder dahin und dann wieder dahin und überlegen, was kannst du machen und so. Das hat sich schon gezogen. Also kann ich nicht sagen, ob es leicht oder schwer war, aber auf jeden Fall war es gut und es hat den Film toll eingefangen.
Ja.
Klar, das ist natürlich gepixelt und nicht so viel Action wie im Film, natürlich nicht. Ist ja ein Point-and-Click-Adventure, aber trotzdem, das war eine Zeit, in der Filmversoftungen oft Schrott waren. Und hier hast du ein wirklich gutes Spiel, was die Story des Films zumindest einfängt, an einigen Stellen erweitert, andere Sachen weglässt. Tolles Spiel.
Ja, vielleicht fiel es mir deswegen auch ein bisschen einfacher, weil ich den Film ja nun kannte und man so in etwa wusste, was zu tun ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das daran lag. Was mich ein bisschen genervt hat, waren die Prügeleien übrigens.
Ja, ja.
Das, ja, war so beim ersten Mal ganz witzig, okay, aber hätte ich persönlich nicht unbedingt gebraucht.
Ja, es war ja ganz viel nur Hämmern, ne, auf den Pfeiltasten.
Ja.
Das, nee, hast du recht.
Also so mal als eine Einlage im Spiel, okay, so eine kleine Abwechslung, aber das taucht ja an einigen Stellen auf. Ich erinnere mich dann noch an diese Kämpfe in Schloss Brunwald mit den Soldaten. Oh, das hat mich schon sehr, sehr genervt.
Ich verkaufe diese feinen Lederjacken.
Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Auch so ein Gag, der sich dann durchzieht durch einige LucasArts Adventure, glaube ich, ne?
Also bei irgendeinem Monkey Island würde man den auch zitiert.
Ja, super. Definitiv. Auch diese Querverweise immer zwischen den Spielen hatten wir eben schon zwischen Sam McCracken und Maniac Mansion.
Chuck, die Pflanze kommt ja auch öfter vor, die zum ersten Mal bei Zack McCracken auftaucht.
Super. Sehr, sehr gut. Ach so, und hier haben sie übrigens die originalen Screenshots abgedruckt. Das heißt, es ist die nicht entschärfte Variante. Also es gibt hier in Schloss Brunwald, vielleicht können wir es einmal ganz kurz erklären. Indy spielt ja in den 40er Jahren, also zur Zeit des Nationalsozialismus. Und natürlich gibt es hier in Deutschland, wenn sie sich dort befinden, wobei das ist, glaube ich, Österreich, Nazi-Symbolik zu sehen. Und da wurde in der deutschen Variante das Hakenkreuz natürlich entschärft durch so ein eisernes Kreuz, irgendwie so ein generisches Militärsymbol. Und hier auf den Screenshots sieht man tatsächlich die Urfassung, die, ja, die Hakenkreuze abgebildet, ja.
Ja, richtig.
Als Pluspunkt haben wir hier. Gelungener Einstand des Archäologen als Adventure-Held. Mhm. Tolle Filmatmosphäre, hast du auch gerade schon gesagt. Abwechslungsreiche Schauplätze. Hoher Wiederspielwert durch den Indie-Quotienten. Ach ja, der Indie-Quotient.
Ja, stimmt.
Ja, sehr schön. Gelegentlich Frust in den Labyrinthen hatten wir eben schon bei Zack McCracken. Ja, mhm, das kann man sich sparen. Und hier steht's auch, Kämpfe sind nicht abschaltbar. Mhm. Ja, das ist leider so. Aber trotzdem ein tolles Spiel.
Hast du übrigens gewusst, Trivia Time, dass Sean Connery, der den Vater von Harrison Ford, also von Indiana Jones, in Indiana Jones and the Last Crusade spielt, dass der nur 12 Jahre älter ist?
Als Indy? Als also, Harrison Ford?
Also Sean Connery ist nur 12 Jahre älter als Harrison Ford.
Krass, ne? Man sieht's ihm nicht an. Er sieht leider 30 Jahre älter aus.
Ich weiß nicht, ob es 30 sind, aber ja. Harrison Ford hat sich gut gehalten, Sean Connery ist alt geworden.
Ja, der weiße Bart macht viel aus, glaube ich.
Aber die beiden sind ein grandioses Filmduo.
Absolut. Also wer das Spiel nicht spielen will, sollte sich zumindest den Film angucken.
Unbedingt. So. Was haben wir als nächstes?
Seite 56.
Ui.
Oh, Amiga Joker Vibes.
Mhm, mal wieder, kenne ich nicht. The Colonel's Bequest.
Ja, ein Spiel von 89.
Sieht älter aus, oder?
Ja, ist von Sierra übrigens.
Ach ja, okay. Dann, ja gut, dann passt es irgendwie wieder.
Die Farbpalette sieht sehr Sierra
aus. Ja, genau. Das ist, scheint so eine Art Detektiv-Adventure zu sein. So hat irgendwie Agatha Christie Vibes.
Ja.
Ich glaube, das wäre voll my cup of tea. Ich mag ja Agatha Christie, ich mag ja so Whodunit. Aber ich weiß nicht, ob ich mich mit der Grafik anfreunden kann. Und Sierra, gerade frühere Sierra-Spiele. Ich guck mal in die Plus- und Minus-Dinger, ob da Tode drin stehen. Außer du möchtest noch was sagen.
Nein, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Als positiv wird herausgestellt, sehr schöne Kulisse mit passender musikalischer Untermalung. Der Parser ist recht clever, da sich auch meist nur wenige Befehle anbieten. Interessante Story. Mhm. Parser ist ja für mich eher ein Minuspunkt.
Mhm.
Minus, wenig in Klammern Inventarrätsel, also wenige Rätsel bzw. Inventarrätsel. Die hybride Steuerung ist suboptimal, da schwierig zu bedienen und die grafische Auflösung ist gewöhnungsbedürftig. Ja, es gibt aber einen zweiten Teil, The Dagger of Amon-Ra. Das sieht eine ganze Ecke moderner aus. Das könnte eher meine besagte Teetasse sein.
Ja, dann.
Vielleicht gucke ich mir das mal an.
Mach das. Übrigens sehe ich gerade, der Bericht ist von Moritz Melem geschrieben. Moritz Melem kenne ich aus unserer Twitter-Bubble. Hallo Moritz, schöne Grüße. Also scheinbar sind hier wirklich einige Gastautoren unterwegs. Mal sehen, wen wir noch so treffen.
Oder der Moritz arbeitet regelmäßig bei der Return.
Das kann auch sein, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Nee, ich leider auch nicht. Man kann die Return ja leider nur noch abonnieren. Man kriegt die nicht mehr am Kiosk. Ja, ich bin irgendwie nicht so ein Abo-Mensch. Ich kaufe mir meine Zeitschriften immer gern in einer freien Wildbahn. Aber dieses Heft, also das hast du ja jetzt gekriegt vom Hardy, das muss ich mir unbedingt irgendwie auch besorgen.
Ja.
Also bisher bin ich sehr begeistert.
Macht eine sehr gute Figur.
Vielleicht lässt das Heft ja in der zweiten Hälfte noch ein bisschen nach.
Kann ich mir kaum vorstellen, denn ich vermisse noch einige Spiele und die können eigentlich gar nicht dafür sorgen, dass es nachlässt. Und es geht hier auf Seite 58 auch schon gut weiter mit Loom.
Ja, absolut. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass es nachlässt, nur so unter uns beiden.
Okay.
Loom, ja.
Wow.
Tolles Spiel, richtig schön. Ich weiß, dass viele Fans von Lucas das Ding nicht so mögen. Ich find's toll. Es hat eine ganz relaxte, irgendwie gemütlich düstere Atmosphäre, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Es ist gleichzeitig ein bisschen melancholisch, aber gemütlich, hat einen tollen Soundtrack, hat tolle Grafiken, sehr ungewöhnliches Interface mit diesem Musikzauberstab.
Ja, total. Aber cool auch. Also
ich mag das total.
LucasArts ganz neue Wege gegangen mal und vielleicht war auch das der Grund, warum einige damit nicht so klar gekommen sind. Aber anstatt von Verben gab es ja, wie du gesagt hast, diesen Zauberstab und da musste man Melodien spielen, um bestimmte Handlungen auszuführen. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen hakelig, aber hat aus meiner Sicht oder aus meiner Erinnerung zumindest ziemlich gut funktioniert und war einfach mal was anderes. Und es passt ja auch wunderbar in dieses Setting, wo es ja auch viel um Sound ging, um Töne und so weiter. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Und auch diese Gilden fallen mir gerade wieder ein. Ne? Diese Weber-Gilde und
die Glaser-Gilde.
Wunderschöne Grafiken, also wirklich ein tolles Spiel. Wer anderes gehört hat, sollte echt mal reinschauen. Das lohnt sich.
Querverweise. Hier, ne, da sieht man einen Screenshot aus Monkey Island. Da ist ein junger Mann in der Scumbar, der für Loom Werbung macht.
Ja.
Das ist sehr witzig, der nur Gebrabbel von sich gibt, egal auf was man ihn anspricht, außer man spricht ihn auf Loom an. Erzähl mir doch mal was über Loom. Ja. Dann fängt er auf einmal sehr eloquent an, über das neueste Grafik-Adventure von Lucasfilm Games zu sprechen. Ja, ja. Ich finde Loom toll. Ich weiß, dass du es auch magst. Ja, nichts Negatives drüber zu sagen.
Ach, hier sehe ich gerade noch, es gab diese Kassette, die dem Spiel beilag.
Oh ja, da haben sie ein Bild von abgedruckt. Das war ein Hörspiel. Das war die Vorgeschichte von Loom. Ich habe das selber nie gehört. Das Ding war, anders als die Zeitung aus Zack McCracken, war das Hörspiel in dieser Fünferbox, die ich hatte, nicht mit drin.
Ja, sehr, sehr schöne Idee. Jetzt aber schauen wir uns den Wertungskasten an. Positiv. Wunderbare Musikeinbindung, ja, hatten wir gerade schon gesagt. Minus, sehr kurz, habe ich gar nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Ja, doch, es ist schon kurz, ja. Aber das ist für mich kein großes Minus, muss ich sagen. Ist halt ein kürzeres Spiel, mein Gott.
Und schade, dass aus den geplanten Nachfolgern nichts wurde. Ja, hat jetzt auch wieder nichts direkt mit dem Spiel zu tun.
Ich wollte es gerade sagen, das hat doch auch überhaupt nichts mit Loom zu tun. Also ich finde es auch total schade, dass das keinen Nachfolger gekriegt hat. Da kommen wir aber nachher noch zu einem anderen Spiel, was auch kurz ist und keinen Nachfolger bekommen hat. Da kann Loom doch jetzt nichts für. Das kann man doch Loom nicht negativ. Nee, nein.
Na gut. Wir haben Werbung auf der nächsten Seite.
Für den Dragonbox Shop.
Bücher, Merchandise, Kabel, Scaler, Konsolenumbauten, Flashkarten und so weiter und so fort.
Ja, da habe ich mir auch schon mal Sachen bestellt.
Okay.
Ja, ja, das ist gut.
Gut. Also Leute, Dragonbox Shop. Merken. Ach, guck mal.
Ach,
jetzt,
okay.
Ja, jetzt nimmt hier die Kurve wieder einen ganz, ganz steilen Anstieg. Noch steiler, als er ohnehin schon war.
Mhm.
Seite 62, Monkey Island, The Secret of Monkey Island.
Ja, Monkey Island 1, wie man auch sagen könnte, absolut fantastisches Spiel.
Ja.
Also das ist früher Peak in der Geschichte von Lucasfilm Games.
Mhm.
Super lustig, super ikonisch, fantastische Charaktere, gute Story. Ah, da gibt's einfach wenig Negatives zu sagen. Vielleicht die Verben, wobei es davon ja die CD-Variante gibt und auf der war das Interface dann an Monkey Island 2 angepasst. Also weniger Verben mit Bildchen in deinem Inventory. Das waren dann tatsächlich Bildchen und nicht nur ein Text in der Amiga-Version, die wir damals hatten. Also was will man da sagen? Das ist Guybrush. Ich meine.
Ja, ich bin auch mal gespannt auf den Wertungskasten und den Minuspunkt.
Oh ja.
Aber ja. Fantastisches Spiel, war so für mich ein ganz, ganz ikonisches Amiga-Spiel. Also als ich noch keinen Amiga hatte, war Monkey Island neben Lemmings immer so das, was man so als erstes oder von dem man schon vorher so gehört hatte, dass es das da gibt auf dem Amiga und hat mich auch direkt gefesselt. Tolles Spiel, schon dreimal gesagt, wollen wir vielleicht nicht nochmal wiederholen.
Es ist ja immer ein tolles Spiel, ne?
Ja.
Was übrigens, kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, das sieht man da unten links auf der ersten Seite. Das basiert auf Fluch der Karibik, also auf Pirates of the Caribbean, auf dem Disney Ride, den ich in drei Disney Parks schon mal besucht habe. Und man merkt das auch, als damals Fluch der Karibik ins Kino gekommen ist, da wusste ich noch nicht, dass das ein Disney Ride ist. Und da habe ich damals so gedacht, ey, das ist ja voll wie Monkey Island. Ja,
okay.
Und später habe ich dann irgendwann erfahren, ah, okay, Monkey Island basiert auf dem Disney Ride und der Film Fluch der Karibik basiert natürlich auch auf dem Disney Ride. Das geht so weit. Kannst du dich an Monkey Island 2 erinnern, an die Szene im Gefängnis? Guybrush versucht, einen Hund mit einem Knochen heranzulocken. Der hat einen Schlüssel im Maul zur Gefängniszelle.
Weiß ich nicht mehr.
Das ist 1:1 eine Szene aus dem Ride. Die ist auch in den ersten Film, ich weiß nicht, in einen der Filme geschafft hat.
Also eine Attraktion aus dem Park.
Genau. Ja, also ein Ride, sorry, das ja, eine Attraktion, also ein Fahrgeschäft quasi.
Genau, Fahrgeschäft.
Ein sehr langes, sehr cooles, sehr entspanntes Fahrgeschäft. Da passiert nicht viel Schlimmes. Aber es ist total cool. Also es basiert beides auf dem gleichen. Und ich habe damals auch noch gesagt, ja, dann kannst du auch gleich Monkey Island verfilmen.
Ja.
Und ich würde bis heute gerne einen Monkey Island Film sehen. Ich weiß aber nicht genau, ob ich das gerne als Realfilm oder als Zeichentrickfilm oder Animation. Nee, Animation eher nicht, wenn als Zeichentrickfilm.
Ja, gäbe auf jeden Fall einiges her. Hat auch eine ganz, ganz tolle Atmosphäre übrigens. Dieses Piratenthema ist wirklich fantastisch. Spielt auch viel in der Nacht. Das hat auch einiges ausgemacht. Fand ich auch ganz, ganz toll. Und natürlich auch hier der Humor. Ich erinnere mich da an die Wortgefechte, die man da austrägt.
Ja,
also die Kämpfe mit anderen Piraten, wo es dann nur darum geht, sich gegenseitig zu beleidigen. Fantastisch.
Ich glaube, in der damaligen Zeit, in meiner Amiga-Bubble, hat das jeder gespielt. Und da konntest du zu jedem sagen, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Und jeder hätte geantwortet,
du kämpfst wie eine Kuh. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter und hier haben wir ihn endlich, den Wertungskasten.
Ja, da haben wir im positiven Bereich witzig, großartige Atmosphäre, fesselnde Story, hat seinen Ruf als einer der großen Top-Titel des Genres zu Recht, wobei Geschmäcker natürlich variieren dürfen.
Ja, na klar.
Dahinter hat der Autor, wer war's? Natürlich der Hardy, einen Zwinker-Smiley gemacht, womit er uns natürlich sagt, die können natürlich nicht variieren. Als Negativpunkt hat er, was ist denn nun das Geheimnis von Monkey Island? Ja, okay, da gehe ich mit.
Ja, da gehe ich auch mit.
Das ist okay.
Das ist okay. Ja, wer hätte das gedacht auf der nächsten Seite?
Monkey Island 2, direkt die Fortsetzung. Monkey Island 2 war höher, schneller, weiter. Das war mehr, das war größer, das war abwechslungsreicher.
Schöner.
Schöner.
Und du hast hier gerade schon das Inventar angesprochen. Hier hat man das erste Mal wirklich kleine Abbildungen der Dinge, die man da so mit sich herumschleppt. Fand ich auch eine sehr, sehr coole Neuerung in dem Genre. Konnte man ja vorher noch nicht. Und man sieht ja auch schon auf den Screenshots, es sieht einfach ein bisschen schöner aus. Ne? Es sind
ja, auf jeden Fall mehr
Schattierungen drin. Es gibt Verläufe, es gibt mehr Plastizität, würde ich sagen. Es sieht nicht ganz so flach aus. Ne? Es hat mehr Tiefe. Ist schon sehr, sehr schön. LeChuck's Revenge heißt es übrigens im Untertitel. Auch einfach ein tolles Spiel.
Ich habe früher übrigens immer gedacht, dass der nicht LeChuck heißt, sondern LeChuck.
Weil es ja ein Franzose ist.
Ja, ich habe es französisch irgendwie in meinem Kopf, weil keine Sprachausgabe.
Naja. Artikel geschrieben übrigens von Dan Cloutier von den Nerdwelten. Und jetzt schauen wir hier auch mal in den Bewertungskasten. Positiv wird hier herausgestellt, Zombie-Piraten und Voodoo-Magie. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Ding gewesen in dem Spiel, was viel zur Atmosphäre beigetragen hat. Zeitloser Humor würde ich auch genauso unterschreiben. Dichte Piratenatmosphäre habe ich auch gerade schon gesagt. Und Minus haben wir hier, einige arg abgedrehte Rätsel. Das mag sein, ja.
Ja, das kann man sicherlich anbringen. Ich habe ja gerade schon gesagt, höher, schneller, weiter. Und in einigen Teilen auch ein bisschen verkopfter.
Also wenn man den LucasArts Adventure Vibe kennt und weiß, wie diese Rätsel funktionieren, grundsätzlich, wie abgedreht das sein kann, dann kann man dahinter kommen. Aber was ich vorhin schon sagte, wenn das zu abgedreht ist und mich zu lange irgendwie fordert, dann macht es mir auch keinen Spaß mehr. Insofern kann ich das verstehen, dass das hier als Minuspunkt aufgeführt ist. Und ja, hast du einen Favoriten, 1 oder 2? Also Monkey Island Teil 1 oder 2?
Wahrscheinlich würde ich der Gradlinigkeit halber doch noch den ersten favorisieren. Den kann man einfach besser wegsnacken. Der ist kürzer. Der hat mit seinen 2 Orten, also du bist entweder auf Mealy Island, was du gerade eben schon gesagt hast, nur nachts. Oder du bist auf Monkey Island, dann nur tags. Dann wieder, das letzte Kapitel ist ja ganz kurz, dann nochmal auf Mealy Island. Ist für mich der etwas, boah, klingt fieser, als ich es meine, der etwas rundere Teil. Bei Monkey Island 2, das sieht schöner aus. Es hat auch unglaublich atmosphärische und ikonische Bilder und Sprüche und Rätsel. Ich meine, allein das Weitspucken, wie Guybrush das erste Mal versucht zu spucken und dann läuft ihm die Spucke an der Unterlippe direkt runter. Also er schafft nicht mal 1 Zentimeter oder so. Also solche Sachen ist ganz toll, aber vielleicht will das Spiel auch ein bisschen zu viel.
Ja, es ist natürlich auch nicht einfach, da anzuknüpfen, ne? Wenn du einmal so einen Banger wie Monkey Island 1 rausgehauen hast, mit dem du so erfolgreich gewesen bist, dann stehst du natürlich auch unter einem enormen Druck, vielleicht Dinge noch besser zu machen, und das kann dann natürlich auch in die Hose gehen. Ist es in dem Fall nicht in die Hose gehen, ist natürlich viel, viel zu groß gesagt.
Ja, viel zu groß.
Aber auch ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, Teil 1 ist für mich als Klassiker noch der spielbarere und, ja, wie du gesagt hast, leichter wegzusnackendere Teil. Der hat einfach so viel eingeführt und, also man hat so viele Dinge zum ersten Mal gesehen und erlebt. Insofern würde ich auch den Teil vorziehen.
Wobei, Guybrush sieht im zweiten Teil am besten aus. Aus allen Spielen.
Ja.
Mit Abstand.
Das mag wohl sein.
Auf der nächsten Seite haben wir Ron Gilberts Game Design Regeln.
Das ist cool. Übrigens Ron Gilbert, der geistige Vater hier von Monkey Island.
Danke, Tobi. Sehr gut. Ich habe wieder Wissen bei den Zuhörern vorausgesetzt.
Kann man vielleicht auch, aber ich würde es der Vollständigkeit einmal erwähnen wollen.
Jeder weiß es bestimmt nicht. Es gibt bestimmt Leute, die es nicht wissen. Aber jetzt sind wieder ein paar Leute ein bisschen schlauer geworden.
Juhu. Und der zählt hier seine Game Design Regeln auf. Das sind 12. Und die können wir einmal kurz aufzählen, zumindest die Überschriften. Und zwar haben wir hier als erstes, das Hauptziel muss klar erkennbar sein.
Die Zwischenziele ebenfalls.
Leben und lernen lassen.
Ja, das bestimmt in Richtung Sierra. Als vierten Punkt hat er sinnvolle Lösungswege.
Als fünftes, ich habe vergessen, es mitzunehmen.
Ja, das spielt auf Sackgassen an, weil du vielleicht irgendein Item nicht mitgenommen hast, aber nicht an den Ort zurück kannst. Das geht natürlich gar nicht. Als sechstes kommt, Rätsel sollten die Handlung vorantreiben.
Ja, immer mit der Ruhe als Regel Nummer 7.
Ja, will halt keinen Zeitdruck erzeugen, ist okay. Nummer 8, Belohnungen einstreuen.
Wichtig für die Motivation, ne, zwischen Erfolge und so. Keine unlogischen Rätsel, ja, natürlich.
Das ist schwierig, finde ich.
Das ist ein schmaler Grat, ne?
Ja, weil was für dich logisch ist, wenn du das Rätsel designt hast und denkst, ja, es ist doch total logisch, aber kommt vielleicht jemand anders gar nicht drauf. Also, das ist schwierig.
Ja, er sagt ja auch, Puzzles dürfen skurril sein, müssen aber nachvollziehbar bleiben. Also,
Schmaler Grat. Im Nachgang sollte man sagen, ja, okay, hätte ich drauf kommen können. Mhm. Selbst wenn du nicht drauf gekommen bist, aber wenn du dann in der Komplettlösung nachgeguckt hast, solltest du dir den Kopf fassen und sagen, Mann, war ich dämlich, dass ich in der Komplettlösung geguckt habe.
Das stimmt.
So, dann haben wir als Nummer 10, richtige Absichten müssen belohnt werden.
Ja. Nummer 11, keine zusammenhanglosen Ereignisse.
Und als Nummer 12, Optionen bieten.
Naja. Also da bin ich sehr gespannt. Wir haben jetzt ja nur die Überschriften vorgelesen. Steht dazu auch immer noch ein bisschen was geschrieben. Da freue ich mich schon drauf, das nochmal wegzusnacken. In der Zwischenzeit gehen wir aber weiter. Mhm. Auf die Seite Nummer 70 sind wir schon. Übrigens, das Heft hat 154 Seiten.
Hallo, Spoiler-Alarm. Das haben
wir vor uns. Nur um den Zuhörern vielleicht so einen kleinen Ausblick zu geben, wie lange das hier noch dauert.
Ja, mal gucken, wie viel Amiga-Joker-Vibes hier noch drin vorkommen. Dann könnte es auch noch schneller gehen, aber...
Ja, geht schon gut los.
Ja, so halb.
So halb, ja.
Weil wir sind bei Goblins.
Mit 3i.
Ich habe das nie gespielt, aber ich kenne es und ich finde, das hat heute keinen Impact mehr. Also rückwirkend ist es ein eher vergessenes Spiel, aber wir haben das schon mal erzählt. In meiner ersten Amiga Games, wo ja immer eine Demo-Disc beilag, da war von Goblins 2 die Demo dabei. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was man da machen musste.
Ja.
Hab das demnach auch, also die Disketten hat man ja zum für andere Sachen dann benutzt, für Sicherheitskopien. Habe ich mit der auch gemacht und ich habe danach irgendwie, die Spiele sind mir nie untergekommen. Ich habe nie eins der Goblins-Spiele gespielt.
Ja. Also ich habe die mal gespielt auf dem Amiga. Ich weiß auch, dass mir das ganz gut gefallen hat. Ich mochte diese Art von Rätseln irgendwie. Ich mochte auch diese kleinen Goblins-Viecher. Hab da aber jetzt auch nicht so irre viel Erinnerungen dran. Gab's ja auch etliche Teile. Drei, glaube ich.
Ja, drei. Ich bin auch.
Ja. Ja. Ein paar zumindest. Aber habe ich jetzt auch nicht so viel Erinnerung dran.
Im ersten wird Goblins mit 3i geschrieben, im zweiten mit 2 und im dritten nur noch mit einem. Mhm. Übrigens. Trivia Time.
Gut, dass es kein viertes gab, sonst hätte es nur noch Goblins heißen können.
So witzig.
Mhm. Plus, schöner Comic-Look, abgedrehte Animationen, Rätsellösung mit mehreren Charakteren. Minus, deren Schwierigkeitslevel allerdings im Verlauf der Reihe schwankt. Das mag wohl sein. Und wir gehen mal weiter.
Ja.
Oh, jetzt, ja, das ist dein Kapitel hier, glaube ich.
Oh ja, das habe ich schon mal in der Themes-Folge dabei gehabt. Und Tobi, du hast mich am Anfang der Folge gefragt, was mein Lieblings-Adventure gewesen ist. Und Indie 4 habe ich da genannt und darum geht es ja auch. Das ist für mich bis heute eines der besten Spiele überhaupt. Fantastische Grafik, fantastische Story, über alle Maßen großartig. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich weiß, dass es nicht perfekt ist. Das hat seine Fehler. Das Labyrinth am Ende ist nur so lala überhaupt. Der ganze Atlantis-Teil ist ein bisschen hingeschludert. Ich glaube, da waren sie irgendwie in Zeitdruck, haben sie Zeitdruck gehabt, glaube ich, wenn ich mich da recht entsinne. Aber trotzdem, ich liebe dieses Spiel einfach. Auch die drei Schwierigkeitsgrade, beziehungsweise die drei Wege, die du gehen kannst, also den Teamweg, den Puzzleweg und den Actionweg, die spielen sich in Teilen sehr unterschiedlich schwer und sehr unterschiedlich balanced. Also das ist alles nicht perfekt. Aber wenn du das im Team-Modus spielst, also mit Sophia zusammen, ist es für mich eines der besten Spiele, die es gibt.
Ja, ich habe es leider nie zu Ende gespielt.
Und nicht so, was?
Ja, ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich weiß um den Status dieses Spiels und auch um den Stellenwert, den es da bei dir einnimmt. Aber irgendwie hat sich das nie so richtig ergeben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da hat mich Indie 3 damals, und zu dem Zeitpunkt gab es den vierten schon, mehr gecatcht, vielleicht weil ich den Film kannte und das nachspielen wollte. Aber wenn ich mir gerade so das Cover angucke von Indie 4, das ja keine Filmvorlage hat, aber es einfach so aussieht, als hätte es eine, das ist schon sehr, sehr toll. Also wirklich ein tolles Plakat, ein tolles Cover. Und ich blätter nochmal weiter. Es zieht sich natürlich auch über mehrere Seiten. 3 insgesamt.
4.
4, stimmt, du hast recht. Ja, tolles Spiel. Sieht einfach großartig aus und ich kenne nur Indie 3, also ich habe das hier ein paar Mal angespielt, aber längst nicht zu Ende gespielt. Aber ich glaube dir da schon, dass das mindestens genauso toll sein wird.
Was hier an dem Artikel auch ganz toll ist, übrigens von Dan, sie haben auch den Nachfolger erwähnt, nämlich Indiana Jones and the Iron Phoenix. Und wer jetzt fragt, hä, Nachfolger? Es gab ein Indie 5. Nein, gab es leider nicht. Sollte es geben. Sie haben angefangen, das zu entwickeln. Man sieht hier auch sehr frühe Grafiken und auch eine Konzeptzeichnung. Leider wurde das Spiel nicht realisiert. Und schuld daran sind wir, also wir Deutschen.
Okay.
Weil das Spiel wieder Nazis als Gegner haben sollte und man die Arbeit des wieder alle Hakenkreuze raus sich nicht schon wieder machen wollte.
Mhm.
Und weil der Amiga zu dem Zeitpunkt schon tot war. Der Amiga ist ja leider tot, sicherheitskopiert worden. Und der Amiga war sehr wichtig in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland. Das waren zwei Punkte, warum dieses Spiel nie erschienen ist. Es sollte eigentlich ein drittes Indiana Jones Adventure geben. Indiana Jones and the Iron Phoenix. Das wurde dann bei Dark Horse Comics in Comicform verwurstet.
Hast du mal gelesen?
Nee, habe ich nicht. Aber jetzt, wo ich das gerade wieder sehe, möchte ich mir den Comic mal besorgen. Ich habe das auch tatsächlich vergessen, aber ich sehe es hier gerade. Finde es ganz toll, dass Dan das hier mit aufgezählt hat. Und als ich das erste Mal gelesen habe, war ich sehr, sehr traurig, dass das nicht das Licht der Welt erblickt hat.
Ja, tatsächlich. Wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wobei mir diese Screenshots irgendwie bekannt vorkommen. Vielleicht hast du es mir auch mal erzählt.
Also mir kommen die da unten tatsächlich überhaupt nicht bekannt vor. Ich sehe das erste Mal.
Ja?
Bin ich der Meinung. Also
dann warst du es vielleicht auch nicht. Und ich habe es irgendwo anders aufgeschnappt. Wir gucken nochmal kurz auf den Wertungskasten.
Mhm.
Ja, ein spielbarer Indie-Film, wunderschöne Grafiken und eine überzeugende Story ist so. Minus das Finale, hast du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne?
Weil ich das Finale gar nicht so schlimm finde, aber der letzte Akt, wie gesagt, in Atlantis, das ist so ein bisschen...
Ja, vielleicht ist das damit gemeint. Also das letzte Drittel oder Viertel.
Ja.
Wenn man so will.
So, was kommt als nächstes? Ich bin sehr gespannt.
Ah, wir können mal wieder durchatmen.
Wieso?
Weil Revolution...
Ja, ein Studio wird vorgestellt.
Genau, kann ich aber gar nicht so viel zu sagen, glaube ich.
Revolution haben unter anderem Beneath a Steel Sky gemacht.
Okay, das kenne ich natürlich.
Ja, und die haben auch Baphomets Fluch gemacht.
Kenne ich von dir, aber hab's nie gespielt.
Oh, das solltest du nachholen. Wirklich, wirklich ein tolles Spiel.
Da kann ich mich dran erinnern, als du deinen PC ganz neu hattest, Windows 95 war drauf. Da war das eines deiner ersten Spiele, meine ich, zusammen mit Wing Commander und
Vollgas.
Dot.
Vollgas.
Eines deiner ersten Spiele, habe ich ja auch gesagt.
Mhm.
Und das war so ein Grusel-Horrorspiel, ne?
Nein.
Nee? Ah, fuck, ich hab's verwechselt.
Komm, mit Phantasmagoria?
Ja, genau. Ich hab's mit Phantasmagoria
verwechselt. Ist ja fast das Gleiche.
Ja, aber ist auch ein Adventure, glaube ich, ne? So ein Horror-Adventure.
Phantasmagoria ist ein Horror-Adventure, ja. Genau.
Vielleicht kommt es noch? Wer
bestimmt,
weiß.
Bestimmt.
Baphomets Fluch, doch klar, ja. Hm. Nee, jetzt habe ich auch ein Bild davon, wo ich die Screenshots hier sehe.
Spielt in Paris und geht um die Templer und kommt bestimmt auch noch. Ja. Also hier in dem Artikel geht's auf jeden Fall um Revolution Software. Die sind so nett gewesen und haben, kann man sich gratis runterladen, wie Beneath a Steel Sky, zum Beispiel bei GOG.
Mhm.
Das haben sie für lau ins Internet gestellt.
Tolles
die
Spiel.
PC-Talkie-Version, auch mit deutschen Texten, englischer Sprachausgabe, wie du sagtest, tolles Spiel. Ich habe es auf Amiga gespielt, 15 Disketten, das umfangreichste Spiel, was ich auf Amiga hatte. Und im letzten Viertel, irgendeine Diskette ging nicht, konnte nicht weiterspielen, hat nicht weitergeladen. Das war die Hölle. Ich habe es Jahre später auf dem PC, mein einziges Disketten-PC-Spiel, was ich je besessen habe. Ich habe mir die Diskettenversion gekauft und da habe ich es dann durchgespielt.
Das hat man manchmal erlebt, ne? Dass man gerade bei so Adventures speichern wollte oder laden wollte und dann gab es diese grauenvolle Meldung, use this doctor to correct it oder sowas.
Mhm.
Und man war einfach am Arsch, weil du konntest ja nicht rausgehen irgendwie aus dem Spiel ins Betriebssystem und da irgendwas machen oder so, sondern du warst einfach am Arsch. Konntest du ausmachen und nochmal von vorne anfangen. Das war wirklich schrecklich.
Ja, und wenn du im letzten Drittel von dem Spiel bist, dann fängst du das halt nicht wieder von vorne
Safe
an.
Ist kaputt.
Wie gesagt, Jahre später habe ich das gemacht.
Ja. Na gut, Revolution lassen wir hinter uns und kommen auf der Seite 78 zur Legend of Kyrandia.
Ja, habe ich vorhin schon gesagt, habe ich leider nie gespielt. Das ist ja auf unserem Pile of Shame.
Definitiv, wobei ich habe es angefangen in der Corona-Hochzeit, habe ich es ein bisschen gespielt, mal so ein Stündchen oder so oder zwei. Das hat mir auch Bock gemacht, da hatte ich viel Zeit. Irgendwie ja, ist es dann wieder so ein bisschen verblieben und ich müsste jetzt ehrlicherweise auch wieder von vorne anfangen. Und das ist so... eine Adventure-Reihe, die für mich, obwohl es auch Sierra gab, die aber an mir so ein bisschen vorbeigezogen sind, die für mich so ein bisschen oben auf war dann mit LucasArts Adventures. Also rein grafisch. Ich habe es ja nicht wirklich gespielt, aber auch das, was man so gehört hat und auch die Wertungen, die man gelesen hat, damals in Amiga Games zum Beispiel, das war so ein Spiel, wo man dachte, okay, das kommt ran an LucasArts.
Ja. Ja. Ne? Ist halt irgendwie nie in meiner Bubble aufgetaucht. Ich weiß nicht warum. Es gibt ja so Spiele, wo du denkst, das war so groß damals. Die Amiga Games hat auch zig Seiten darüber gebracht und es ist nicht in meiner Umgebung aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung wieso. Komisch, aber gut. Vielleicht haben sie einen guten Kopierschutz gehabt.
Vielleicht. Wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich definitiv nochmal nachholen möchte und was es eigentlich auch mal zu besprechen gelte.
Ja, ich wäre wohl dabei.
Sehr schön, dann können wir das ja schon mal festhalten und auf den anderen Pile of Shame schieben von Spielen, die wir noch nicht besprochen haben.
Was haben wir denn im Bereich Plus und Minus? Hier übrigens die ganze Reihe, Teile,
genau, ja.
Die Teile 1 bis 3 werden hier gesammelt vorgestellt. Also ne, Monkey Island pro Spiel ein Artikel und hier ein Artikel für drei Spiele. Okay. Also da sieht man wieder, wie wichtig Monkey Island einfach für dieses ganze Genre ist.
Die Teile hier übrigens als Bücher bezeichnen.
Stimmt.
Sehr schön.
Also, aber jetzt Wertungskasten. Und da haben wir hier bei den positiven Dingen die Präsentation und die Charaktere und das zweite Buch. Und als negativ das dritte Buch.
Ah ja, kann ich nichts zu sagen. Mag sein.
Ja, im dritten spielt man diesen Narr, diesen Clown, diesen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich habe den Namen vergessen.
Malcolm heißt, glaube ich, der.
Doch, Malcolm heißt Malcolm er, glaube ich. Ich glaube, der heißt Malcolm.
Ja,
ich glaube, du hast recht. Doch, okay. Ja, Buch 3, Malcolm's Revenge.
Ah ja, steht auch, stimmt.
Das ist ja eigentlich der Antagonist in den ersten, im ersten oder in den ersten beiden und im dritten Spiel zu denen dann. Ja gut, vielleicht lässt man es aus.
Wir gucken mal weiter auf die nächste Seite.
Oh. Ah,
Star Trek, the 25th Anniversary.
Und Star Trek Judgment Rights. Da werden auch wieder zwei Spiele besprochen. Das war damals auch so eine Hochzeit. Da kann ich mich auch an die Amiga Games erinnern, die dieses Spiel gezeigt haben. Das war sehr aufwendig damals. Die Sprecher, also das gab es mit Sprachausgabe im Englischen. Und da waren dann tatsächlich Shatner, Nimoy und DeForest Kelly. Ich weiß nicht, ob die anderen auch alle ihre Stimmen den Figuren geliehen haben. Aber die drei, also ne, Kirk, Pille und Spock, da haben die Originalschauspieler die Sprachausgabe eingesprochen. Sehr großes Ding. Sieht richtig, richtig gut aus. So schön gepixelt. Also das geht in einigen Screens, wenn ich mir diesen Screen hier von der Brücke angucke.
Ja.
Kennst du das, wenn du dir alte Pixelspiele und moderne Pixelspiele anguckst? Mir geht's immer so, ich sehe meistens, das ist ein modernes Pixelspiel, wie die mit den Farben arbeiten, die haben viel mehr Farben zur Verfügung. Ja. Irgendwie ist das alles ein bisschen detaillierter und trotzdem cleaner. Und dann hast du das alte, was dann oft ein bisschen krümeliger ist und ein bisschen, das waren halt die Kinderschuhe, nicht so farbenfroh. Und wenn ich mir dieses Bild der Brücke angucke, das sieht aus wie ein modern gepixeltes Spiel. Vielleicht auch nur, weil der Screenshot so klein ist. Kann sein,
ja.
Aber tolles Spiel, also optisch tolles Spiel. Ich habe es leider nie gespielt.
Ich auch nicht. Ich bin auch kein riesiger Star Trek-Fan.
Und ich so, was?
Deep Space Nine, ja. Alles andere habe ich erst ein bisschen später nachgeholt, beziehungsweise damals nur sehr sporadisch geguckt. Also ich war immer eher im Team Star Wars und Star Trek, ja, fand ich eher immer so ein bisschen langweilig. Aber dieses Spiel, also Star Trek The 25th Anniversary, habe ich damals in der Amiga Games kennengelernt. Mit Spock im All haben sie da, glaube ich, getitelt. Und ich hatte das Poster auch in der Wand hängen, das dem Heft beilag damals.
Ja, stimmt.
Das war ganz cool, also mit den alten Charakteren aus der TOS-Serie. Und das hat mich tatsächlich immer schon angelacht und ich habe damals schon gedacht, Mensch, obwohl ich ja eigentlich kein riesiger Trekkie bin, wäre das ein Spiel, was ich gerne mal spielen würde. Es gab es aber nur für einen 1200er, glaube ich, und nicht auf meinem 500er.
Ja, habe ich auch so im Kopf.
Und darum ist es dann wieder so ein bisschen aus meiner, ja, aus meiner Aufmerksamkeit irgendwie verschwunden. Aber wir können, glaube ich, sagen, dass das Spiel von unserem Pile of Shame der Spiele, über die wir sprechen möchten, nicht mehr ganz unten liegt.
Würde ich auch sagen. Also wir haben auch noch nie ein Adventure zusammen besprochen. Wir haben es schon mal als Lieblinge, hatten wir schon mal Adventures dabei. Also ich hatte schon mal ein Adventure dabei als Liebling. Ich lüge natürlich. Wir haben Emmanuel besprochen und Larry.
Larry, ja.
Ja, ja, die Folgen, das erotische Doppelpack nur 68 und 69. Aber seitdem zumindest nicht mehr. Seitdem haben wir keine Adventures mehr besprochen.
Ja.
Wird mal wieder Zeit.
Und wir haben ja tatsächlich auch vor gar nicht so langer Zeit mal festgestellt, dass wir über dieses Spiel auch gerne mal sprechen würden. Also über Star Trek.
Dann guck doch mal in den Plus- und Minusbereich, ob sich das lohnt.
Das Feeling der Serie ist da. Glaube ich sofort. Keine allzu schweren Rätsel oder Sackgassen, finde ich super. In den Talkie-Versionen letztmalige Gelegenheit, die Stimmen der Original-Crew zu hören. Hast du auch gerade schon angedeutet. Minusbereich, lästige Raumschlachten, also zumindest bei 25th Anniversary. Ist dann vielleicht so ein bisschen wie bei Indie, wo wir gerade schon festgestellt haben, dass die Kloppereien dort nerven. Grafisch war die Konkurrenz zu dieser Zeit einen Schritt weiter.
Ja, okay.
Ja, mag sein. Ist von 92 übrigens.
Ja, da bin ich immer mal gespannt, weil wie gesagt, ich finde es auf den Screens wunderschön.
Ja, ich finde es auch hübsch. Aber ist ja auch ein bisschen Geschmackssache.
Auf jeden Fall.
So, weiter geht's.
So, endlich mal wieder Amiga Joker Vibes. Können wir mal wieder was überspringen. Obwohl, naja, The Lost Files of Sherlock Holmes. Ja. Das ist ein Spiel von
Mythos oder Mythos Software.
Ich meinte das Jahr 1992. So. Ich kenne das leider nicht. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass ich so Murder Mystery cool finde. Mhm. Und ich finde auch Sherlock Holmes cool. Ich finde das eine coole Figur.
Auch Cluedo.
Ja, sowas wie Cluedo, genau. Aber ich habe es nicht gespielt, sieht so ganz nett aus, aber ich kann da leider nicht viel zu sagen.
Nee, ich auch nicht. Machen wir dann auch vielleicht einfach nicht.
Genau, bevor wir hier uns lächerlich machen, ich weiß nicht, können ja vielleicht noch sagen, dass im Positiven angemerkt wurde, dass die viktorianische Atmosphäre gut rüberkommt und dass die Texte und die Story intelligent sind. Als Negativpunkt wird hier angemerkt, dass der zweite Teil weniger stilsicher ist.
Ja, das mag sein.
Vielleicht finden wir es irgendwann mal heraus.
Vielleicht.
Okay, das ist jetzt deins.
Ja, das habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet, als du mich gefragt hast, welches meine Lieblings-Adventures sind. Und da konnte ich mich ja zwischen Monkey Island 3 und Dot nicht so richtig entscheiden. Also Dot, aka Day of the Tentacle, dem zweiten Teil, dem Nachfolger von Maniac Mansion. Und entscheiden muss ich mich da vielleicht auch gar nicht, aber das ist einfach ein fantastisches Spiel. Das war eines der ersten Spiele, die ich auf dem PC gespielt habe, als ich den damals neu hatte. Also ich hatte den ein bisschen später als alle anderen erst. Und es war, glaube ich, war es das erste Spiel mit Sprachausgabe oder war Vollgas das erste Spiel?
Vollgas kam erst danach, das ist neuer.
Okay, deswegen war es ja auch noch nicht im Heft. Das ergibt Sinn. Sprachausgabe, ja, also das war ein riesiger Blast. Also ich kannte ja Adventures, aber nur mit geschriebenen Texten, die man lesen musste. Und das war auch schon witzig und cool. Aber wie gesagt, hier das erste Mal diese Charaktere auch zu hören, die Witze gesprochen, vorgetragen zu kriegen, war einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Das Spiel sah auch anders aus als alle anderen Adventures, die es vorher gab. Ja. Also das ging los bei den Verben unten. Die waren nicht geradlinig in irgendeiner Pixelschrift geschrieben, sondern hier gab es so eine Comic-eske Typo, aber auch die Darstellung von allem, also von den Gebäuden und von den Dingen, die man hier so sieht, den Wolken, den Pflanzen, aber auch der Charaktere, das ist alles so ein bisschen schräg und verzerrt, teilweise so ein bisschen neoklassizistisch angehaucht.
Und nicht nur, du hast gerade schräg gesagt, ich möchte betonen, dass du das schräg tatsächlich wörtlich meinst, also nicht
verzerrt.
Nicht schräg im Sinne von komisch, sondern tatsächlich schräg, also die Türen sind schief, aber nicht, weil das Haus alt ist oder so, sondern weil der Stil einfach so ist, das ist voll abgefahren, ich gebe dir da total recht, das war ganz neu.
Ja.
Es war halt zeichentrickmäßig.
Genau.
Die Spiele davor bis Indiana Jones and the Fate of Atlantis waren halt gepixelt, realistisch gepixelt und hier kriegen wir halt einen Zeichentrickfilm um die Ohren geschmissen.
Genau, alles war überdreht, alles war irgendwie ein bisschen drüber, die Charaktere haben zu große Köpfe, kleine Körper, sehen sehr karikaturesk aus, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Ich hoffe.
Ein bisschen langsam, aber ja.
Und dazu, wie gesagt, die Sprachausgabe, das war wirklich sehr, sehr cool. Auch die Handlung fand ich toll. Das haben sie sehr, sehr schön aufgenommen. Also die Referenzen an den ersten Teil. Sie haben hier eine ganz, ganz neue Handlung draus gestrickt. Man kann durch die Zeit reisen. Man spielt hier in den USA und kann dann in die Zeit der Gründerväter reisen. Durch die Toilette wohlgemerkt. Ganz, ganz toll. Sehr, sehr schöne Ideen. Also auf ganzer Linie ein fantastisches Spiel. Und wir gucken hier auch mal auf die nächste Seite. Artikel hat natürlich auch mehrere Seiten. Geschrieben von Hardy mal wieder übrigens.
Mann, der hat aber in die Tasten gehauen für dieses Heft.
Auf jeden Fall. Ja, also guck dir die Screenshots an. Ne?
Ja,
also,
es sieht einfach super aus.
Das ist wirklich großartig. Das wird sich hoffentlich auch hier, im Wertungskasten wiederfinden, wollte ich gerade sagen. Hier auf den ersten Blick sieht der rote Kasten aber sehr viel umfangreicher aus.
Das ist bestimmt ein Scherz.
Also, positiv. Abgedreht, fordernd und irre lustig. Muss man gespielt haben. Safe. Minus. Meckern auf höchstem Niveau. Der Technik geschuldet blieb es bei 3 Charakteren, obwohl in frühen Planungen 6 angedacht waren. Ein Wiedersehen mit den alten Helden hätte Freude gemacht. Aber vielleicht bekommen wir eines Tages doch noch einen dritten Teil spendiert. Ja.
Ja, okay. Wenn man das als Negativpunkt sehen möchte, es gab nur 3 anstatt 6. Ja, okay, ja, ja.
Ja, muss ich Hardy ein bisschen recht geben. Es ist Meckern auf hohem Niveau natürlich. Mhm. Wobei im ersten Teil konnte man ja auch nur 3 aus 6 auswählen. Hier bekommt man 3 vorgelegt, deren Charaktereigenschaften ja auch sehr wichtig sind für den Spielverlauf. Mhm. Aber ja, es hätten auch Charaktere aus dem ersten Teil sein können. Also Hoagie und Laverne sind hier neu hinzugekommen.
Ja, nur Bernard ist aus dem ersten Teil übernommen worden. Und es ist ja, Bernard ist ja nur einer von den Kids, die man zusätzlich mitnehmen kann. Das ist ja nicht mehr der Hauptcharakter aus Maniac Mansion.
Dave war da ja.
Stimmt, gesetzt. Dave.
Mhm. Na gut, aber ja, zum Großen und Ganzen teile ich hier auf jeden Fall diese Bewertung. Tolles Spiel.
Ja.
So, dann geht's hier weiter auf der nächsten Seite mit Werbung, Eigenwerbung, also im Falle der Nerdwelten. Hier gibt's nämlich Merch, Hoodies und Tassen und Cappies und so weiter im Retro-Shirty-Shop von Stay Forever kann man da Merch kaufen. Und wir blicken mal weiter auf die nächste Seite. Nummer 92, Sam & Max.
Ja, wie gesagt, eines der Spiele von Lucas, die ich nicht durchgespielt habe. Aber verdammt nochmal, ich kann mich so gut an den Anfang dieses Spiels erinnern. Und wie geil ist das bitte, dass Max der Sprecher, beziehungsweise in dem Fall die Sprecherin von Bart Simpson war.
Mhm.
Das war einfach qualitativ nochmal so eine Schippe drauf.
In der Zeit vor allem, ne?
Zu sowas wie Day of the Tentacle.
Mhm.
Also es gab ja davor schon Talkie-Versionen. Es gab eine Talkie-Version von Indiana Jones and the Fate of Atlantis, in Amerika zumindest. Es gab eine englischsprachige. Dann gab es die erste Talkie-Version von Lucas in Deutschland, war Day of the Tentacle. Und da hat man gemerkt, dass die Sprecher, die waren nicht alle Profis. Und hier hat man auf einmal Bart Simpson als Max, also als den Hasen. Sam und Max, wer die nicht kennt, das ist ein Polizistenduo. Also Sam ist ein Hund mit Anzug und Krawatte und Max ist ein Hase, der aber nichts anhat, aber dafür riesige Zähne. Der sieht schon ein bisschen fies aus. Und das ist so ein bisschen Anarcho. Die sind erfunden von Steve Purcell. Das war als Parodie gedacht. Da gab es auch Star Wars Versionen von, also wo die in Star Wars Vehikeln rumgeflogen sind. Das ist ein cooles Spiel, optisch nochmal anders, eher in dem Stil wie Day of the Tentacle, aber von dem Humor nochmal anders.
Ja.
Ich kann mich daran erinnern, auf der deutschen Packung, das war die erste, die ich gesehen habe, auf der es eine Altersfreigabe gab, aber nicht so eine offizielle, wie wir sie heute kennen, von der USK unten in der Ecke. Da stand oben, empfohlen ab 12, heikler Humor. Ich habe das sehr gerne gespielt. Wie gesagt, ist leider trotzdem eines der Spiele, die ich nicht durchgespielt habe. Aber ach, der Humor war schon geil. Also dieses, die waren so anarcho, die beiden, was die so von sich gegeben haben. Und der Sam, also der Hund, der hat so einen trockenen Humor. Und Max will immer nur Leuten wehtun und Gewalt ausüben und so. Es ist halt alles so ein bisschen edgy, so ein bisschen 90er durchgeknallt. Tolles Spiel.
Ich habe es nie gespielt und ich habe auch ein bisschen Sorge, dass ich das jetzt hier noch einige Male sagen muss, denn ich glaube, nach Day of the Tentacle hat es mich so ein bisschen verlassen mit LucasArts. Bin mal gespannt.
Ja, das kann durchaus sein. Jetzt scheinen wir ja immer weiter in die Zukunft, also in unsere Zeit zu kommen.
Ja, weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie ja, bin ich da so ein bisschen ausgestiegen. Schauen wir hier nochmal in den Bewertungskasten. Mhm. Hast du ja gerade schon gesagt, ne? Hier.
Ja, als Plus steht hier erwachsener Humor, wunderschöne Pixelgrafik, entschlackte Steuerung, stimmt, das ist auch ganz toll. Hier gibt's keine Verben mehr, hier gibt's ein Kontextmenü, cool gemacht, modern und dadurch hast du natürlich auch den kompletten Screen zur Verfügung. Entschlackte Steuerung hatten wir und zwei erinnerungswürdige Protagonisten auf jeden Fall. So, die Minispiele sind unnütz, aber immerhin optional. Wobei ich das Bratz, das Viech-Spiel schon ziemlich geil fand. Das ist so ein hier Whack-a-Mole, wo Viecher so aus Löchern und du musst mit dem Hammer draufhauen. Ja, ja. Das war schon sehr witzig. Und das andere war Geschichte nicht so genial und zusammenhängend wie in den Vorgängern. Also in den Vorgängern meinen die in dem Fall natürlich die anderen Lucasfilm-Games, LucasArts-Spiele, weil Sam & Max hatte ja keinen direkten Vorgänger. Und ja, das würde ich, glaube ich, sogar teilen.
Ja.
Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich es nie durchgespielt habe.
So, schauen wir mal weiter auf die nächste Seite.
Jetzt 96. Sind wir bei Lovecraft.
Shadow of the Comet.
Genau, Call of Cthulhu. Das ist ein Spiel, das habe ich nie gespielt. Haben Stay Forever davon mal einen Podcast gemacht. Ich habe davon irgendwann mal was gehört und habe gedacht, okay, Call of Cthulhu finde ich cool. Also von H.P. Lovecraft, den Cthulhu-Mythos. weiß nicht, wie bewandert du da bist.
Überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung davon. Also ich weiß gerade so, wer H.P. Lovecraft ist, aber vom Cthulhu-Mythos habe ich noch nie gehört. Ich habe es mal aufgeschnappt aus der gleichen Quelle wie du vermutlich in irgendeinem Podcast, aber ich bin nicht tief drin in der fantastischen Horrorliteratur. Insofern, keine Ahnung.
Also der Cthulhu-Mythos, da geht es um die großen Alten, es geht um Wahnsinn, es geht um kosmischen Horror, also larger-than-life-Horror, wenn du so willst. Überlebensgroße Monster, so Sachen, wo du einfach wahnsinnig wirst, Kulte.
Ist Twin Peaks auch sowas in die Richtung?
Nee, würde ich nicht sagen, nee.
Okay.
Nee, Twin Peaks ist, da gibt's ja keine Monster im eigentlichen Sinne. Also,
nee, aber es ist auch groß und wahnsinnig und
ja,
anders.
Also wenn du die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter kennst, das wäre so ein Film, der in so eine Richtung geht. Oder zuletzt die Farbe aus dem All. Die haben auch immer so abgefahrene Namen.
Kenne ich alles nicht. Aber wir wissen ja alle, das ist auch nicht mein Genre.
Nee, das stimmt wohl. Und also ich weiß von diesem Spiel erst seitdem ich diesen Podcast gehört habe. Ich bin der Meinung, es war von Stay Forever. Seitdem habe ich auch Bock auf das Spiel, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, nicht perfekt, was sagt Plus und Minus. Erzählerisch stark, eine spannende, cthulhide Story mit vielen skurrilen Charakteren. Negativ, spielerisch arg durchwachsen, nur wer Durchhaltevermögen zeigt, kann die Vorzüge des Spiels erkennen. Ja, ich glaube, das haben die bei Stay Forever ähnlich, natürlich ausführlicher dargeboten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es mir nicht angeguckt habe. Aber ich finde den Cthulhu-Mythos schon geil. Es gibt auch ein sehr bekanntes Pen-and-Paper-Rollenspiel, Call of Cthulhu. Ja, Cthulhu halt. Kosmischer Horror.
A la H.P. Lovecraft.
Genau.
Ist übrigens von Infogrames.
Ach.
Infogrames.
Infogrames.
Von 1993.
Oh. Noch so eine Bildungslücke.
Ja, habe ich auch mal angefangen, aber leider nie zu Ende. Ja, auch noch gar nicht so lange her. Hat mich auch richtig, richtig eingefangen. Fand ich richtig, richtig toll. Es geht um Simon the Sorcerer. Ein, glaube ich, total tolles Spiel, das aber an uns beiden, glaube ich, so ein bisschen vorbeigezogen ist. Ähnlich wie Kyrania.
Ja, ist an mir auch vorbeigezogen. Habe ich auch dafür gesagt. Habe ich nie gespielt. Auch das ist einfach nicht in meine Bubble gekommen. Ich kann es nicht anders beschreiben.
Sieht so schön aus.
Ja, ich finde auch, es sieht toll aus. Und das hatte ich ja neulich schon mal gesagt, als wir schon mal auf das Spiel zu sprechen gekommen sind in einem Podcast. Ich habe ja immer gedacht, das wären deutsche Spiele. Und dann habt ihr mich da aufgeklärt, dass das englische Spiele gewesen sind.
Adventure Soft.
Genau. Ja. Von 93 übrigens.
Auch so ein schönes Menü, ne? Die Verben in Schreibschrift. Ja. Sieht wirklich toll aus.
Ja, aber ist natürlich sehr bei Lukas abgeguckt, aber überhaupt nicht negativ gemeint.
Gut abgeguckt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Liegt auch auf jeden Fall auf dem Pile of Shame.
Auf
Spielen, die wir mal besprechen wollen. Nicht ganz weit unten. Aber ich finde, auf so Adventures muss man auch Bock haben, da muss man Zeit für haben.
Ja, das stimmt.
Passen für mich auch eher so in den Herbst, Winter, wo man ein bisschen mehr drin ist vielleicht.
Und ja, es kommt unser fünfter Winter kommt jetzt auf uns zu. Vielleicht kriegen wir das ja dann mal hin, eins von diesen drei Adventures zu besprechen.
Ja.
Liebe Hörer, wenn ihr noch dabei seid und noch nicht eingeschlafen seid, wir haben jetzt ja drei Adventures auf unserem Pile of Shame, der Spiele, die wir gerne mal besprechen möchten. Auf welches davon hättet ihr denn am meisten Bock jetzt für den Herbst? Simon the Sorcerer, Star Trek 25th Anniversary? Oder The Legend of Kyrania. Was sollen wir besprechen? Sagt ihr es uns doch einfach.
Also nicht, dass wir uns daran halten werden, aber so ein Stimmungsbild wäre interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Wir können noch mal schauen, was Dan Cloutier hier in den Bewertungskasten geschrieben hat. Positiv hebt er hervor, Simon als klassischer Adventure-Held. Wunderschönes Fantasy-Setting mit toller Grafik und schöner Musikbegleitung. Sanft satirischer Humor. Ja, so habe ich das bisschen, was ich gespielt habe, auch in Erinnerung. Minus gelegentlich nervige Rätsel und Pixel-Hunting.
Ja, Pixel-Hunting ist ganz furchtbar.
Und dann gehen wir weiter auf die nächste Seite.
Oh, Gabriel Knight.
Oh, da machen sich bei mir ganz große Amiga-Joker-Vibes breit.
Gabriel Knight ist leider auch komplett an mir vorbeigegangen. Ich kenne, also da kommen wir sicherlich auch noch zu, das ist der erste Teil, der hier von Moritz besprochen wird. Tolle Pixelgrafik, ist ein Horror, naja, groben Horror-Adventure, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe das damals nicht gekannt. Das kam für DOS, Windows und Macintosh 1993. Da hatte ich mein Amiga noch und da es das ja nicht auf dem Amiga gab, kein Wunder, dass es an mir vorbeigegangen ist. Ich habe dann eher den zweiten... Ich glaube, der zweite Teil war das mit den Filmsequenzen. Das ist auch ein Spiel von Sierra übrigens. Das zweite hatte so Filmsequenzen und spielte in Deutschland. Das war so im selben Stil wie Phantasmagoria. Und das habe ich auf dem Schirm gehabt, habe es aber auch nie gespielt. Also die Serie ist leider komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, an mir auch. Gehen wir weiter?
Ja.
Oh, Amiga-Vibes, schon wieder.
Amiga-Joker-Vibes.
Ja, Eric the Unready.
Da kann ich gar nicht zu sagen, das kenne ich null. Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gehört.
Aber The Unready klingt auf jeden Fall lustig. Ich weiß gar nicht, ob so lustig gemeint ist.
Von 93 für DOS erschienen, ist bestimmt lustig gemeint. Guck mal, wie er hier am Grinden
ja,
ist.
Ja, ja. Ja, schade eigentlich, aber
93 hatten wir halt noch einen Amiga.
Richtig.
Was soll man machen? Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Zeit gut machen hier.
Gehen weiter genau. Und haben hier noch ein Interview mit Bob Bates.
Ja, der hat an Eric the Unready mitgearbeitet unter anderem, ne? Und auch an Time Quest und Sherlock Holmes.
Ja, vielleicht tun wir dem Ganzen hier auch Unrecht und es ist sehr wichtig und sehr groß, aber sorry, ich kenne weder Eric the Unready noch Bob Bates.
Nee, Norman hätte ich gekannt.
Ja, oder Bill. Ach nee, der hieß Gates.
Sag mal, Gates noch? Komm weiter hier.
Wir machen echt ein paar Seiten gut, denn das Interview ist relativ lang. Mhm. Ach, guck mal.
Oh, das ist für dich. Ja. Das ist dein Ding.
Auf der Seite 112 haben wir es mit Myst zu tun.
So ein Myst.
Ja, Myst, ein Adventure der anderen Art von Cyan aus dem Jahr 93. Auch ein tolles Spiel und das funktioniert ja wirklich so ganz anders. Ist ein Adventure, ja, aber ohne irgendeine Art von Verben oder Inventar. Das ist ein Grafik-Adventure, das im Prinzip aus Stills, aus stillstehenden Bildern besteht.
Vorgerendert, ne?
Aus vorgerenderten Bildern, genau, durch die ich mich hindurch bewegen kann. Also es wird mir pro Schritt im Prinzip ein neues Bild angezeigt. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll. Kann man bestimmt besser, als ich das gerade gemacht habe. Und das bestach auf den allerersten Blick durch seine sehr, sehr realistische Grafik. Das muss man wirklich sagen.
Für damals.
Für damals, ja. Aber es war ja 3D gerendert und auch gut 3D gerendert.
Für damals.
Auch vielleicht, weil es eben Stills waren und keine Bewegung zu sehen war. Und das sah sehr, vom Stil her, sehr eigen und speziell aus. Mhm. Ja, es sah unverwechselbar aus. Es sah aus wie nichts anderes, was man so kannte. Und ich habe nicht so wahnsinnig viel Erinnerung mehr daran. Aber es hat einem erstmal nichts gesagt. Das Spiel hat einem nicht gesagt, worum es geht. Es gab keine echte Vorgeschichte, wenn ich mich recht erinnere. Man ist auf einer Insel gelandet aus der Ego-Perspektive. Also man hat keinen Charakter gesteuert, den man sehen konnte, sondern es war so ein bisschen aus der Ego-Perspektive, nur mit Standbildern sozusagen. Und konnte da jetzt durchgehen durch diese Welt, durch diese Insel. Es war eine kleine Insel und Dinge tun. Also da ist man an Hebeln vorbeigekommen, an Schaltern, an anderen Dingen, die man benutzen konnte, indem man draufgeklickt hat und die erstmal noch gar keine Bewandtnis hatten für sich selber, für den Spieler. Und man musste dann so wirklich nach und nach lernen, worum es geht. Es gab dann irgendwie zwischendrin mal so ein bisschen Story in Form von Büchern, die man gefunden hat, in denen zwei Typen eingesperrt waren, also in diesen Büchern, die zu einem gesprochen haben. Da hat man dann so ein bisschen was erfahren und ansonsten war es ganz viel Try and Error. Aber es war cool. Also es war ein sehr, sehr progressives Spiel für die damalige Zeit. Ein ganz, ganz anderer Adventure-Ansatz, der mich auf jeden Fall gekriegt hat. Und ich habe es auch durchgespielt tatsächlich.
Ach, guck. Mhm. Ich habe das nur mal angespielt. Ich kann mich da ganz dunkel dran erinnern. Und ja, damals, die Grafiken, das war natürlich Wahnsinn. Mhm. Aus heutiger Sicht ist es schon so ein bisschen, ja, man hat ja schon öfter mal gesagt, sag mal, wie real soll es eigentlich noch werden? Das sieht ja aus wie echt. Und dann guckt man sich die Sachen heute an und denkt, ja, es sieht nicht aus wie echt. Nicht mal im Ansatz. Aber für damals war die Grafik schon echt toll. Und die ist auch so, dass man mit ein bisschen Einschränkung, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, das Spiel kann man sich noch angucken.
Ja, auf jeden Fall. Das gab dann auch noch einen zweiten Teil, Riven hieß der, der kam ein paar Jahre später.
97 kam der, Exile, stimmt, ja. Da oben steht's. Exile kam dann 2001 und Uru 2003 und Revelation 2004.
Also Riven habe ich mir damals nochmal angeguckt, das sah dann noch ein bisschen geiler aus, war alles ein bisschen größer. Ich glaube Myst war relativ klein, so 640, 480 irgendwie sowas, also aus heutiger Sicht winzig. Aber ja, es ist so, also das hat man mal gesehen, ne? Auch wenn man es nicht gespielt hat, Myst kennt man irgendwie. Ja. Also diese Insel, dieses Cover, was gleichzeitig diese Insel zeigt, das hat man schon mal gesehen, würde ich
sagen. Wenn man so grob in unserem Alter ist, würde ich das beschreiben, ja.
Und irgendwie ein Draht zu Computerspielen hat natürlich.
Na klar.
Wir gucken auch hier nochmal in den Wertungskasten. Herausfordernde, logische und gut in die Welt integrierte Puzzles, atmosphärische Zeitalter mit surrealer Grafik und tollem Sound, spannende Erzählung durch Environmental Storytelling, ja.
Was meint ihr denn mit atmosphärische Zeitalter?
Also man befindet sich hier in unterschiedlichen Zeitaltern auf dieser Insel, durch die man reist oder in die man reist.
Okay, dann habe ich das nie so weit gespielt.
Ja.
Was haben wir denn an Minus?
Harziger Spielbeginn, da es keinerlei Führung gibt. Ja, das ist das, was ich gerade meinte. Keine traditionellen Adventure-Puzzles, ja. Keine Charakterinteraktionen. Ja, also das sind für mich eher so Fakten. Aber die würde ich gar nicht so als Minuspunkte rausstellen. Also die kann man doof finden natürlich, aber ist nicht so allgemeingültig, dass es nicht cool ist dann im Spiel. So. Aber gut, Geschmackssache.
Ich würde Myst auch nicht zwingend als das Adventure. Also wenn ich an Adventures denke, dann denke ich halt nicht an Myst. So insofern, ich finde es schon okay, dass das Spiel in diesem Heft mit drin ist, aber gehört für mich nicht in eine Reihe mit Sierra oder Lucas oder Westwood Adventures und demnach ist, dass es keine traditionellen Adventure-Puzzles gibt und keine Charakterinteraktion, für mich jetzt auch nicht der Nachteil. Aber den harzigen Spielbeginn, also ne, so wie es genannt wurde, das kann man schon unterschreiben. Also wenn man auf diese Insel geschmissen wird und einfach überhaupt nicht weiß, was man machen muss, das kann garantiert nervig sein. Vor allen Dingen in heutigen Zeiten.
Ja, ich habe mir am Ende auch das Lösungsbuch geschnappt. Also ich habe es nicht besessen, aber ich erinnere mich noch gut, bei uns in der Stadt, im Kaufhof war das, glaube ich, im Technikhaus, nee, Karstadt-Technikhaus.
Karstadt-Technik gab's, ja.
Da hatten sie unten eine Computerspielabteilung und da lagen so Lösungsbücher aus. Und da habe ich dann tatsächlich mal irgendwie ein Stündchen zugebracht, um mir die Lösungen durchzulesen und mir ein paar Notizen gemacht auf dem Zettel.
Nein, echt?
Ja, ja.
Ach.
Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich glaube, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht durchgekommen. Na gut, wir gehen mal weiter.
Oh,
das ist jetzt wieder für dich.
Ja, das ist, wollte ich gerade sagen, das ist wieder definitiv meins. Full Throttle, Vollgas. Das ist ein Spiel, was ich wirklich sehr gerne mag. Ich habe das ja schon öfter erzählt. Das war mein erstes PC-Spiel, das ich selber besessen habe, zusammen mit Wing Commander 3, was hier bestimmt nicht drin vorkommt. Und das war noch bevor ich Dot gespielt habe, noch bevor ich Summit Max gespielt habe, habe ich Vollgas gespielt. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, mein Gott, das ist wie ein Film, das ist wie ein Zeichentrickfilm mit richtiger Musik, mit Sprachausgabe, mit einer Grafik, die so weit von diesem Gepixelten weg war. Also es war einfach ein verdammter Zeichentrickfilm und es sah so toll aus und hat ein geiles Setting. Diese nahe Zukunft, Rocker, Biker Gang, wo ein Mord passiert auch. Also es hat auch eine in Teilen erwachsene Story. Ich mag das Spiel total gerne. Das ist das Spiel, was ich vorhin meinte. Kurz und kein Nachfolger, obwohl er geplant war. Und bei Vollgas war der Nachfolger auch schon relativ weit entwickelt, wurde dann leider eingestampft. Es gibt ein Remaster, was sehr, sehr toll geworden ist.
Na, das steht hier auch.
Genau.
2017.
Sehr, sehr toll geworden. Ich würde mal sagen, ich habe noch nicht geguckt, aber im Minusbereich sind garantiert die Biker-Szenen, also die Action-Parts wieder mit drin.
Na, gucken wir mal.
Was haben wir denn? Also erstmal gehen wir natürlich in die positiven Aspekte rein. Toller Road-Movie-Erzählstil, unverbrauchtes Szenario, großartige Sprecher, keine Sackgassen. Ja. Minus. Die Actionsequenzen sind eher störend. Das ist das, was ich meinte. Wer mit dem Biker-Szenario gar nichts anfangen kann, wird vermutlich nicht von Full Throttle angesprochen. Ja, okay. Für erfahrene Adventure-Freunde zu geringer Umfang und zu wenige Rätsel. Ja, geh ich mit. Aber das ist auch wieder so ein Ding, das kann man halt gut mal wegsnacken. Es ist nicht super schwer. Man muss aber durch diese Action-Parts durch. Die können schon nerven.
Ja.
Ich glaube, die haben die in dem Remake ein bisschen leichter, in dem Remaster, Entschuldigung, haben sie die, glaube ich, ein bisschen leichter gemacht auf eine Controller-Steuerung angepasst. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Nerven tun sie aber immer noch. Also Action und LucasArts Adventure ist nicht das Go-To.
Ja.
Also wir haben noch kein Spiel jetzt gehabt, wo gesagt wurde, oh, die Action-Parts und Minispiele, die waren aber toll.
Ich kenn's nur vom Hörensagen, also von dir vor allem. Ich erinnere mich, dass es dein oder eines deiner ersten Spiele auf dem PC waren. Hat mich genauso beeindruckt, ne? Plötzlich dieser spielbare Comic dort, hast du mir präsentiert. Aber ich habe es nie gespielt und insofern kann ich da auch so gar nicht mehr zu sagen. Also es geht mir bei einigen, in Anführungszeichen, neueren LucasArts Adventures so. Ich glaube, Dot war das letzte, was ich noch so richtig gespielt und auch durchgespielt habe. Alles, was danach kam, auch Sam & Max eben, habe ich halt dann nicht mehr gespielt.
Solltest du mal nachholen. Und was man noch erzählen kann, Mark Hamill spricht im englischen Original den Schurken.
Ah, okay, das ist cool.
So, jetzt können wir weitergehen.
Okay. Ah, siehste.
Da geht's gleich weiter. Vor diesem Spiel habe ich im Kaufhaus gekniet und es angebetet, weil ich mich so gefreut habe, dass es endlich rauskommt, The Dig. Also The Dig mit G am Ende.
Ja, ja.
Das ist ein Sci-Fi-Adventure. Die Story ist von Steven Spielberg und das sollte eigentlich verfilmt werden, wäre viel zu teuer gewesen und der hat das dann George Lucas angeboten und der hat daraus, oder ja, was heißt George Lucas, aber der hat das Lucasfilm, Lucas Arts angeboten und die haben daraus ein Spiel gemacht. Mhm. Und na, es ist ein bisschen zäh, es ist sehr langsam, es hat nicht so viel Humor, es hat erwachseneren Humor, nicht so Slapstick, eher so sarkastische Sprüche. Ich mochte das aber immer gern, es hat so eine ganz eigene Atmosphäre, es ist das letzte VGA-Adventure, was Lucas gemacht hat. Auch wieder sehr, sehr hochwertige Sprecher, auch im Deutschen. Die einzige Frau im Team dieser vier Astronauten, beziehungsweise drei kommen auf den fremden Planeten, die wird gesprochen von, ich weiß ihren Namen nicht, leider ist sie auch schon tot, die Sprecherin, die Dana Scully in Akte X gesprochen hat. Mhm. Sehr bekannte Stimme, die hat die damals gesprochen.
Okay, zu der Zeit natürlich auch, kannte man, ne?
Ja.
Akte
ja,
X, 1995.
Ist, genau, das Spiel von 95. Ich find's toll, ich finde den Stil toll. Ich mag das Spiel einfach.
Ja, das steht hier auch so ähnlich im Bewertungskasten. Also spannendes Mysterium um die verschollene Alien-Kultur, grandiose Soundkulisse mit tollen Sprechern, hast du gerade gesagt, und atmosphärischer Musik, trotz veralteter Technik, sensationelle Grafik. Mhm. Und auch hier im Minusbereich hast du das gerade schon angerissen, gemächliche Erzählweise. Mhm. Das meinst du wahrscheinlich mit langsam.
Ja.
Und zum Teil LucasArts untypische Logikrätsel. Na gut.
Mhm. Aber ich mag es trotzdem total gerne. Ja, ich habe davor gekniet. Ich schäme mich nicht dafür. Bei Horten war das übrigens.
Bei Horten.
Ja, ich weiß es.
Dann steh mal wieder auf und guck dir mal an, was wir auf der nächsten Seite haben. Discworld.
Ja. Discworld, komplett an mir vorbeigegangen, leider. Leider, ja. In dem Fall sage ich wieder ein großes, großes Leider. Discworld ist ja Terry Pratchett.
Ja, bin ich auch raus.
Scheibenwelt war ja, auch die Bücher sind auch komplett an mir vorbeigegangen, habe ich nie was von gelesen, aber ist absolut kultig und leider, nochmal leider sind die Spiele an mir vorbeigegangen. Ich glaube, die sind gar nicht schlecht.
Mhm.
Ich glaube, die könnte man noch heute noch gut spielen.
Ja.
Aber ganz so der letzte Kick, den ich jetzt bei einem Simon zum Beispiel verspüre oder bei einem Star Trek oder von mir aus auch bei einem Kirandia, den verspüre ich bei Discworld jetzt nicht. Tue ich dem Spiel damit Unrecht?
Ich weiß es nicht. Vielleicht tut man auch dem Franchise Unrecht. Ich muss bei Discworld beziehungsweise bei Terry Pratchett in der Scheibenwelt an meinen Kumpel Jörg denken, den ich eben schon mal erwähnt habe.
Stimmt, der hat das sehr gerne gelesen.
Bücher verschlungen. Und wenn man die gelesen hätte als Kind oder Jugendlicher, hätte man auch dieses Spiel wahrscheinlich gespielt oder würde es jetzt noch eher nachholen, wenn man es nicht gemacht hat. Aber ich bin mit diesem ganzen Terry Pratchett-Universum überhaupt nicht vertraut. Und insofern, wenn ich da nochmal Bock drauf hätte, würde ich mir, glaube ich, eher nochmal so ein Buch schnappen, bevor ich das Spiel spiele und dann vielleicht das Spiel nochmal mir anschauen. Ja, wahrscheinlich habe ich da echt was verpasst, aber sorry, ich bin leider an Terry Pratchett auch vorbeigeschlittert. Mhm. Also schlittern wir mal weiter.
Ja.
Auf die nächste Seite. Ach, guck mal, hier ist das Spiel, was ich vorhin verwechselt habe.
Ach ja, Phantasmagoria.
Ja.
Das war krass, das hatte 7 CDs.
Mhm.
Ich habe das durchgespielt. Das war damals schon beeindruckend mit echten Schauspielern vor Computerkulisse, die halt nicht cool aussah, schon damals nur so lala aussah, aber ich habe es trotzdem gerne gespielt und es hat ein paar wirklich krasse Gewaltspitzen und ein paar wirklich verstörende Szenen. Ich kann mich an eine erinnern, es geht da um ein Paar, das in ein neues Haus zieht und der Mann wird komisch. Also wenn man es runterbrechen möchte, ein bisschen wie in The Shining. Und du spielst halt die Frau und sie wandert durch dieses Haus und erkundet das und findet heraus, wer da vorher gelebt hat und was diese Personen da vorher gemacht haben. Und der Typ, dem das Haus vorher gehört hat, da gibt's halt diverse Rückblenden in dem Spiel und in einer Szene, da schmeißt er seine Frau, seine Freundin, seine damalige, ich weiß nicht genau, das spielt so viktorianisch oder so, in so einer viktorianischen Zeit, die schmeißt er auf den Boden, die ist gerade im Gewächshaus irgendwie mit so einer kleinen Schaufel, ne, mit so einer Gartenschaufel am Machen und dann schaufelt der Sand aus dem Boden in den Mund rein und das ist halt echt relativ brutal, also ich habe es brutal in Erinnerung. Und das hat mich total verstört damals.
Ja, glaube ich.
Ich fand das
wirklich weirde.
Voll heftig.
Weirde Idee.
So jemandem Sand in den Mund zu schaufeln und dabei halt in den Mund reinzustechen. Boah, das war echt krass. Also ich habe das Spiel gut in Erinnerung, aber nicht unbedingt grafisch gut.
Nee, steht hier auch, also ich kann schon mal vorgreifen.
Oh ja.
Grafik schlecht gealtert. Gut, das ist kein Wunder, das ist ja auch ein altes Spiel. Aber ich habe es selber nicht gespielt, aber ich kann mich erinnern, du hast mir das damals gezeigt. Ich hatte damals, glaube ich, noch keinen PC oder hatte den gerade neu. Auf jeden Fall hattest du mir ja zeigen wollen, wie cool dieser interaktive Film aussieht, wie das funktioniert, ne? Diese vorgerenderten Stills mit sich bewegenden Personen davor, wenn ich mich recht erinnere. Mhm,
genau, mit richtigen Schauspielern
also,
halt.
Also, das hatte ja auch so eine, also auch aus heutiger Sicht vielleicht, es hat ja so einen ganz merkwürdigen Look auch, ne? Diese im Studio spielenden Menschen, die dann da rausgekeyt werden aus dem, also vor dem Greenscreen und vor so Grafiken gesetzt werden, das hat man ja bei Wing Commander auch gehabt damals. Ne? Da entsteht so eine ganz komische Ästhetik. Also aus heutiger Sicht noch mehr, aber auch damals sah das schon so ein bisschen merkwürdig aus. Und ich finde in dem Fall, weil es ja auch diese sehr düstere, wahnsinnige Atmosphäre hat, hat es das noch so ein bisschen unterstrichen irgendwie. Das hat ganz gut zusammengepasst. Ich habe es nie gespielt, wie gesagt, ist auch nicht mein Genre. Werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das verstörend wirken kann, wenn ich mir hier die Screenshots so angucke.
Ja, es gab auch echt krasse Todesszenen, also mit am Ende irgendwie einem Pfeilbeil, was ihr den Kopf spaltet und solche Geschichten. Also es ist schon krass, also es ist zu Recht ab 18. Und was du gerade gesagt hast mit den gerenderten Hintergründen und den Leuten davor, das hat ja, du sagtest es, Wing Commander 3 in dem Fall halt genauso gemacht. Die beiden Nachfolger, sowohl Wing Commander 4 als auch Phantasmagoria 2, die haben dann mit echten Sets gearbeitet und das sah dann halt auch erheblich besser aus. Mhm. Die haben halt ein bisschen mehr Geld in der Hand genommen. Viel, viel besser gealtert dadurch. Die vorgerenderten Grafiken und die Menschen, das sieht halt nicht gut aus. Und wie du schon sagtest, Grafik schlecht gealtert, spielmechanisch zu simpel und eintönig ist ein weiterer Minuspunkt. Ja, habe ich nicht mehr genug Erinnerungen. Als positiver Punkt wird hier ein waschechtes Gore-Fest in den Raum geworfen.
Ja, das scheint ja zu stimmen.
Das passt auf jeden Fall.
Na gut, dann gehen wir nochmal weiter. Ah, hier, Baphomets Fluch, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen.
Ja, das ist ein ganz tolles Spiel, Tobi. Also das solltest du definitiv nachholen. Sehr umfangreich, gute, komplexe, aber logische Rätsel. Mhm. Eine ganz tolle Story im Jetzt in Paris. Du spielst halt George Stobbart, der ist amerikanischer Tourist in Paris und da geht eine Bombe hoch in einem Café, in dem er gerade sitzt. Mhm. Und dadurch lernt er eine Journalistin, Nico, kennen und die fangen gemeinsam an zu ermitteln. Mhm. Und das ist wirklich ein gutes Spiel, sieht fantastisch aus. So auf dem gleichen Niveau eines Larry 7 oder eines Monkey Island 3, aber natürlich viel realistischer. Also die Figuren sehen realistisch aus, nicht comicartig verzerrt.
Ja.
Tolles Spiel, tolle Handlung, tolle Rätsel, kann ich nur empfehlen.
Ja, klingt alles sehr, sehr gut. Würde ich mir sicherlich mal angucken, wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, ein Adventure zu spielen. Steht hier auch spannende Story, aufwendige Animationen, sehr gute Sprachausgabe, meist schlüssige und schlaue Rätsel, nicht so toll, schneidet hier ab. Das Ziegenrätsel.
Ja. Mhm. Ich dachte, das wäre erst im zweiten Teil, aber ja, dann ist es wohl im ersten.
Und George kann an einigen Stellen sterben, ja gut.
Genau, stimmt, da konnte man tatsächlich sterben.
So, wie sieht's denn aus bei dir mit dem The Last Express?
Nee.
Nie gehört?
Vielleicht mal gehört, aber ich kenne es definitiv nicht.
Ein Spiel von Bröderbund. Ich habe leider keine Ahnung, wie man das korrekt ausspricht. Ich wusste es mal, ich habe es recherchiert, habe es aber wieder vergessen. Von 1997.
Das scheint auch so ein Whodunit zu sein.
Ja,
so Mord im Orient Express mäßig.
Steht hier auch, ja. The Last Express kommt einem echten Krimi aus der Feder von Agatha Christie oder Sir Arthur Conan Doyle. Deutlich näher als viele andere Spiele der damaligen Zeit. Ja,
ja, aber da wir es beide nicht kennen, können wir auch weitergehen.
Genau, und die Werbung für die Return überspringen wir auch so halb. Ne? Hier kannst du nämlich ein Abo abschließen.
Oder alte Ausgaben nachbestellen.
Oder das. Und dann haben wir auf der nächsten regulären Seite, haben wir heute schon ein paar Mal erwähnt, The Curse of Monkey Island, also Monkey Island 3.
Ja, ach, das ist so ein tolles Spiel.
Wie ich finde, der beste Teil der Reihe.
Muss auch sagen, dass es für mich der beste Teil der Reihe ist. Viele werden sagen, um Gottes Willen, wie könnt ihr das sagen, der erste ist der beste Teil der Reihe. Ich kann das auch verstehen, aber der dritte Teil ist grafisch einfach so über alle Maßen gut, hat so eine tolle Sprachausgabe. Das ist für mich, ich hatte es vorhin ja gesagt, neben Indie 4 das beste Adventure, das es gibt.
Ja, ich habe das ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt. Ich muss mich entscheiden, beziehungsweise auch nicht, zwischen Dot und Monkey Island 3 und ich tue es auch immer noch nicht, aber das ist einfach ein auf so vielen Ebenen tolles Spiel. Mal wieder der Humor, aber auch die Sprachausgabe, der etwas andersartige Comic-Look, der abweicht von den anderen Monkey Island-Spielen. atmosphärisch extrem dicht. Ich erinnere mich auch an die Geräuschkulisse, die man so hat. Also wenn man da an den verschiedenen Orten ist, also es ist nicht einfach nur Sprachausgabe, es ist auch so atmosphärische Geräusche, die einen da so ein bisschen reinziehen. Ganz, ganz tolles Spiel, habe ich gerne und sehr, sehr ausufernd gespielt. Was soll ich sagen?
Am besten sagst du, was im Wertungskasten steht.
Sehr gute Idee. Frischer Wind für die Reihe, der dennoch dem alten Charme treu bleibt. Ja, das war ja so ein bisschen auch die Sorge vielleicht, wenn man da im Vorfeld so Screenshots gesehen hat. Das sah jetzt alles so ein bisschen anders aus. Guybrush war plötzlich lang und dürr und eine Comicfigur.
Da hatten viele Probleme mit, das weiß ich noch. Bis heute können sich viele mit dem Guybrush nicht so anfreunden.
Ah doch, das geht schon.
Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Der ist halt so verzerrt mit seinen winzigen Füßen und das lange Dürre, wie du gerade sagtest, finde ich überhaupt nicht schlimm.
Ja, nee, dafür gibt's einfach viel zu viele positive Aspekte, die das wieder wettmachen.
Genau.
Allerdings gibt's hier auch was zu meckern. Leichte narrative Schwächen wie das recht abrupte Ende. Ja,
das Ende ist auch so abrupt, weil die nicht mehr das Ende machen konnten.
Okay.
Das sollte eigentlich noch länger gehen, aber die hatten keine Zeit mehr, mussten ein Ende hinschustern und das ist es dann halt geworden. Es war eigentlich noch mehr geplant. Ich wusste es, als ich damals die Folge gemacht habe, auch sehr viel genauer, was geplant war und war auch ein bisschen traurig, dass das nicht gemacht wurde.
Hör doch mal wieder rein.
Muss ich mal wieder reinhören. Oder wir machen mal eine große Folge davon.
Ja, wäre auch okay.
Ich finde, das Spiel hat es durchaus verdient, eine ganze Folge zu bekommen.
Auf jeden Fall. Aber wir gehen erstmal wieder weiter auf die Seite 130 sind wir jetzt schon. Blade Runner gibt's hier.
Das habe ich gespielt.
Von Westwood aus dem Jahr 1997.
Ja, das war wirklich ein geiles Spiel. Mhm. Grafisch aus heutiger Sicht in Teilen nicht mehr ganz so gut. So 3D gerendert, vorgerendert, auch die Charaktere. Immerhin auch die Charaktere. Mhm. Dadurch definitiv besser zusammenpassend.
Ja.
Ich kann mich an die Story nicht mehr erinnern, muss ich dazu sagen. Aber das hatte eine gute Story. Es hat, glaube ich, die Vorgeschichte des Films erzählt. Mhm. Oder eine Parallelhandlung, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Entweder hat es kurz vor dem Film oder während des Films gespielt, in einer, wie gesagt, Parallelhandlung. Es hat aber die Atmosphäre von dem Blade Runner, von Ridley Scott, dem Harrison Ford, dem Film, hat es so toll aufgenommen. Du bist teilweise an den gleichen Orten und redest mit den gleichen Leuten, Personen, die halt auch im Film vorkommen. Es ist so gut gemacht, ist irgendwie so ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl, obwohl es vor einiger Zeit ein Remaster gab, was aber nicht gut ankam, weil es technisch wirklich nicht gut sein soll. Ich habe es nicht gespielt.
Ich kenne es auch gar nicht. Also ich habe von dieser Urversion hier von 97 auch noch nie was mitbekommen.
Tatsächlich gar nicht?
Nee.
Okay, krass.
Aber das war auch nicht die ganz große Zeit, in der ich viel Computer gespielt habe. Aber das, was hier im Wertungskasten steht, da wirst du wahrscheinlich zustimmen.
Was steht denn da?
Stimmungsvolle Zwischensequenzen. Mhm. Sehr nah an einem echten Kinoerlebnis. Neon-Look sehr gut getroffen. Ja. Zu Beginn eine etwas unintuitive Steuerung. Häufiger muss genau das richtige Pixel gefunden werden, um im Spiel weiterzukommen.
Mhm. Ja, okay. Daran kann ich mich nicht erinnern. Wie gesagt, auch an die Story nicht mehr so richtig.
Das Gesamtpaket, also die Präsentation, das deckt sich ja mit dem, was du gesagt hast.
Definitiv. Gutes Spiel. Also am Ende, glaube ich, war es ein sehr gutes Spiel sogar.
Okay, mal gucken, wie gut das nächste ist oder war. Ah, oh. Grim Fandango, hast du vorhin auch schon so von geschwärmt.
Ja, Grüße gehen raus an meine Freundin, die, wie gesagt, Grim Fandango zitieren kann. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot.
Mhm.
Und der großartige Glottis und so. Tolles Spiel, das erste 3D-Spiel von Lucas. Miserable Steuerung, weil es nicht mehr mit Maus gesteuert wurde, sondern mit den Pfeiltasten.
Okay.
Irgendwie schon mit Tanksteuerung, wie bei Resident Evil, glaube ich. Mhm. Steuerung furchtbar. Auch das Inventar war nicht gut. Also optisch war es toll. Es gab ein Ranzoom an das Sakko von Manny Calavera, dem Hauptcharakter. Und dann bist du mit den Pfeiltasten da so durchgegangen. Dann hat er in seinen Sakko gegriffen und hat das nächste Teil rausgesucht. Mhm. Eigentlich toll. Aber hat halt auch lange gedauert, da durchzuscrollen.
Ja.
War halt ein bisschen nervig. An sich ein tolles Spiel mit einer ganz tollen Story. Also das spielt ja im mexikanischen Totenreich. Mhm. Darum sehen die Figuren ja auch, das sind ja alles so Skelettfiguren. Und Manny verkauft halt Reisen, so Pauschalreisen in das Nachleben.
Ah, okay. Cool.
Und dann wird er in so eine Geschichte verwickelt. Er trifft eine Frau, so eine femme fatale. Das ist sehr wie Filme aus den 30ern und 40ern, so Film Noir.
Na, steht hier auch.
Ist wirklich ein tolles, tolles Spiel mit einem großartigen Tommy Pieper. Also Tommy Pieper war nicht nur Alf, er war auch Manny Calavera und das, wow.
Okay. Ja, einzigartiger Mix aus Film Noir, aztekischer Mythologie und LucasArts typischem Humor wird hier besonders hervorgehoben. Auch das hast du gesagt, die Steuerung war damals schon umständlich und ungenau. Langsam, heute ist das leider nicht besser. Ja.
Es gibt davon auch ein Remaster, da ist aber nicht so viel passiert, aber man spielt es dann halt mit Pad, das habe ich noch nicht gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann ein bisschen besser funktioniert, weil mit dem Gamepad ist eine direkte Steuerung ja dann wieder intuitiver als in einem Adventure, wo du eigentlich gewohnt bist, das mit Maus zu machen.
Ja, ja. Ja, hat nicht so gut funktioniert scheinbar.
Trotzdem tolles Spiel.
Tolles Spiel, genau, wie du sagst. Gehen wir mal weiter.
Oh, jetzt werden wir aber sehr modern.
Oh, The Whispered World von 2009. Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht.
Allerdings. Ich kenne das vom Bild her. Ich habe das damals wahrgenommen. Sieht super, super schön aus. Ist so Bilderbuch-Grafik. Also
so halt, Simon the Sorcerer-Vibe so ein bisschen in modern.
Ja, genau. Aber halt nicht mehr gepixelt, sondern eher gemalt. So digitale Kunst. Mhm. Ich habe es aber nicht gespielt. Ich kann dazu leider überhaupt nichts sagen.
Ich auch nicht. Ich kann mich dir nur anschließen. Das sieht wirklich schön aus. Aber davon habe ich weder gehört, noch habe ich es gespielt. Insofern weiter geht's.
Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt öfter der Fall sein. Ah,
Thimbleweed Park. Ja, würde ich gern mehr zu sagen. Habe ich aber auch nicht gespielt.
Ich habe es für die Switch. Ich habe mir das bei eBay, nee, gar nicht wahr. Ich habe das bei Twitter gekauft von jemandem, der das da loswerden wollte, für einen absolut fairen Kurs. Mhm. Das ist ja im Original nur digital erschienen und kam dann von Limited Run Games auch physisch.
Ja.
Und da habe ich mir das gekauft. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Das ist ja von Ron Gilbert. Und man sieht das auch, der Stil ist sehr Maniac Mansion.
Mhm, die großen Köpfe.
Genau, die großen Köpfe auf den sehr schlanken Körpern, aber die ganze Umgebungsgrafik halt moderner gepixelt, detaillierter gepixelt, super schöne Farbverläufe, aber ein Pixel-Adventure.
Ja, auch wieder mit den ganz typischen Mechanismen, die man kennt, mit Verbensteuerung, Inventar, in dem Fall auch Gott sei Dank mit kleinen Grafiken, hat so ein bisschen Akte X-Vibes.
Ich wollte es gerade sagen, die beiden Hauptcharaktere sind total Mulder und Scully.
Und es war einfach nach vielem anderen so viele Jahre später mal wieder eine ganz, ganz tolle Hommage oder Referenz an die alten Adventures. Ne? Wir sind hier 2017, steht hier ja auch im Bewertungskasten. Nostalgische Pixeloptik und klassisches Rätseldesign, perfekt für Retro-Fans, minus blasse Charaktere mit teils mittelmäßigem Voice-Acting, keine Ahnung, wirre Handlung. Kann ich auch nichts zu sagen. Ich habe es nämlich auch nicht gespielt. Aber wäre für mich auch noch mal so ein Ding, was ich gerne nachholen würde.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt erstmal ein paar andere, die ich davor noch nachholen würde.
Ja, sehe ich genauso.
Dann gucken wir mal weiter. Wir sind jetzt ja schon recht weit. Ach, guck mal, Return to Monkey Island.
Ah.
Das kommt auch noch von 2022.
Habe ich mir auf mindestens zwei Plattformen gekauft. Habe ich mir auch physisch bei Limited Run Games gekauft. Ich habe reingespielt.
Hm. Auch sehr polarisiert, ne?
Ich hab's auf dem Flug nach Amerika, da habe ich es angespielt, fand's auch super. Damals gab's aber noch keine deutsche Sprachausgabe, die ist nachgeschoben worden, weil die Fans es gefordert haben tatsächlich. Auch mit dem gleichen Sprecher wie in Monkey Island 3 und 4, also der Guybrush hat den gleichen Sprecher wieder gekriegt. Ich habe es aber nie zu Ende gespielt, also nicht mal aus einem Grund, nicht weil es mir nicht gefallen hat oder so. Weiß ich nicht, ich habe es dann, wir waren dann halt in Amerika und auf Rückflug hatte ich keinen Bock zu spielen und irgendwie ist es dann verblieben.
Ja.
Aber das ist definitiv ein Spiel, was ich nochmal nachholen muss, weil ich ganz persönlich finde den Stil überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das sieht gut aus. Es hat auch so eine moderne Kinderbuch- oder Bilderbuch-Optik.
Ich finde es auch ganz nett. Es erinnert so ein bisschen an Monkey Island 3, also Guybrush mit seinem langgezogenen Kopf zumindest. Finde es auch nicht schlimm. Also da wurde ja damals wahrscheinlich schon viel gemeckert, als es in Monkey Island 2:3 ging. Und ich hätte an dem Stil hier auch gar nichts so auszusetzen. Glaube auch, dass es toll ist. Der Bewertungskasten sagt Ähnliches. Ein großartiges Spiel, das für mich in einer Reihe mit ganz großen LucasArts-Spielen steht. Kann ich leider nichts zu sagen, aber glaube ich jetzt einfach mal so.
Steht im Negativen.
Einige Rätsel sind durchaus fordernd, trotzdem tapfer bleiben. Wer zu oft die integrierte Lösungshilfe nutzt, verdirbt sich einen Großteil des Spaßes. Ja gut.
Ja.
Da gab's wohl gar nicht so viel Negatives, denn das ist ja optional hier mit der Lösungshilfe.
Mhm.
Ja, gucken wir mal. Irgendwann eines Tages werde ich mir das auch mal angucken. Und dann geht's weiter. Oh, dann sind wir, glaube ich, schon so halb durch. Ne? Es gibt hier noch einen Part. Da geht's um Sierra. Also hier wird das große Studio, das gesamte Studio Sierra beleuchtet. Historie, hier gibt's alte Screenshots, hier gibt's Behind-the-Scenes-Fotos. Also Die Historie des Unternehmens wird hier aufgemalt. Das Ganze erstreckt sich auch über mehrere Seiten. Auch sicherlich interessant für jeden, der Sierra mag. Ach, guck mal, wen haben wir denn da?
Ja, da haben wir Ken und haben wir vorhin gar nicht erwähnt, Roberta Williams.
Ja.
Das ist ja in der damaligen Zeit King's Quest. Ne? Mhm. Das ging ja in den Mitte der 80er schon los mit der Reihe. Und die wurde von Roberta Williams, einer Frau, erschaffen.
Mhm.
Ich will jetzt gar nicht sagen, ach, das war eine Frau. Aber für die damalige Zeit in der Computerspielbranche sehr ungewöhnlich. Und auch Phantasmagoria übrigens ist von Roberta Williams.
Und man steuert auch eine Frau in Phantasmagoria.
Richtig. Also im ersten Teil zumindest. Ja.
Ach so, das Gleiche gibt's dann natürlich auch nochmal für die Lucasfilm Games. Auch da gibt's einen umfangreichen Artikel, der sich über mehrere Seiten zieht zur Entstehung und zur Geschichte von LucasArts. Auch sicherlich sehr, sehr lesenswert mit schönen alten Fotos und Screenshots der Logo-Evolution und so weiter. Können wir jetzt einfach nur mal so beschreiben, werden wir natürlich jetzt nicht groß vorstellen. Dann geht's hier nochmal weiter mit einem kleinen Bericht von Hardy. Da geht's um Legend Entertainment. Da bin ich raus.
Ich tatsächlich auch. Ich kenne Legend nicht. Ich kenne
also
auch keinen.
Eine weitere Adventure-Schmiede, Legend Entertainment Company.
Der Spiele. Ich kenne keins der Spiele. Sagt nee. Alles nix.
Ich auch nicht. Unreal haben wir hier unten.
Unreal?
Da.
Ja. Okay. Naja, wie auch immer.
Man müsste den Artikel wahrscheinlich lesen, um hier mehr dazu sagen zu können. Wir gehen in der Zeit weiter. Ach, natürlich. Hier sind sie ja, die Nerdwelten, Hardy, Ben und Daniel, die sich und ihren Podcast hier nochmal vorstellen. Ein Podcast von Nerds für Nerds. Und ja, ich denke mal, das bildet dann auch schon so den Abschluss des Heftes. Und was haben wir denn hier noch?
Ah ja, hier haben wir nochmal Bens Adventure Remix.
Ein kleines Special, ne?
Genau, über Nordisch Sound. Das ist der Kanal von Ben Dibbert. Tobi, das hast du ja vorhin gesagt.
Mhm.
Der schreibt hier nicht, wir haben jetzt keinen Artikel von ihm gesehen, aber der macht ja Musik. Der hat viel auf dem C64 gemacht und hier scheint er Musik zu, ja, Indiana Jones, Monkey Island, Death of the Tentacle, Sam the Sorcerer und Legend of Kyrania gemacht zu haben.
So Remixer, ne?
Mhm, genau.
Cool.
Ja, da hören wir doch bei Gelegenheit mal rein.
Auf jeden Fall.
Hier sind Download-Codes, die sagen wir natürlich nicht, weil das sind ja unsere.
Also Nordisch Sound kann man sich mal merken. Gefällt mir persönlich immer sehr gut, wenn ich da mal was höre.
Das ist ja irgendwie so der Philippe bei Nerdwelten, ne? So wie Philippe unser Dr. Music ist, ist es Ben bei den Nerdwelten. Der hat Abstand am meisten Ahnung von Musik.
Ich will gar nicht
sagen, dass er immer die besten Tracks aussucht, wenn die ihre Musikfolgen da haben, aber er hat auf jeden Fall richtig Ahnung.
Ja. Also Ben und Philippe, wenn ihr Bock habt, vielleicht habt ihr euch mal was zu erzählen. Vielleicht kann man da mal ein kleines Crossover anleiern, ne?
So, was gibt's noch? War's das schon? Also schon in Anführungsstrichen.
Ich glaube, das war's jetzt so langsam. Hier auf der letzten Seite gibt's noch ein Impressum natürlich. Die Redaktion stellt sich nochmal vor. Und es gibt ja in dem Innen-Backcover sozusagen nochmal Werbung für die Return.
Oh ja, auch bald in digital.
Ja, sieht auch schön aus mit dem alten C64 und dem entsprechenden Monitor drauf. Tja, und wenn wir das Heft zuklappen, gibt's nochmal die Nerdwelten. Ja, dann sind wir durch.
Dann haben wir es mal
150
wieder.
150 Seiten. Und ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
Ein tolles Heft. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, dass dieses Heft wirklich gut aussah. Da waren tolle Bilder drin. Das sah alles toll aus. Es hat einen angesprungen. Also ich finde, das war wirklich ein gutes Heft.
Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand die Titelauswahl, die war natürlich zu erwarten. Aber ich habe nichts vermisst.
Ich habe irgendwie schon ein bisschen was vermisst. Alles nach Grim Fandango, was dann noch gekommen ist.
Also da bin ich eh raus. Insofern habe ich zumindest nichts vermisst. Ich fand auch die Aufmachung und die Aufbereitung der Artikel schön. Hat mir gut gefallen. Ich glaube auch, dass die richtigen Spiele den richtigen Umfang bekommen haben. Weniger wichtigere Spiele haben nicht so viel Raum bekommen. Fand ich auch okay.
Weil jedes Spiel mindestens zwei Seiten hatte, ne?
Ja.
Also eine Doppelseite gab es immer. Es gab keine Spiele, die nur eine Seite hatten.
Ja. Den Bewertungskasten fand ich gut, also dass nochmal sowas gab. Einfach eine Einschätzung vom Autor. Ich meine auch den ein oder anderen Screenshot vorher noch nicht gesehen zu haben. Also man kennt ja zu vielen Spielen schon so die einschlägigen Google-Bilder-Suchergebnisse. Aber ich meine hier zwischendurch auch ein paar Sachen gesehen zu haben, die ich noch nicht kannte. Also alles in allem freue ich mich, das Heft nochmal komplett so durchzublättern und durchzulesen. Und nicht so, wie wir das jetzt hier im Schnelldurchlauf gemacht haben. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für das Heft an die Nerdwelten, beziehungsweise an Hardy, der mir das Ding hat zukommen lassen. Und ich kann allen raten, kauft euch das Heft, wenn ihr euch für Adventure Games interessiert.
Unbedingt.
Wenn nicht, dann auch. um zu unterstützen, wenigstens.
Ich werde mir das auch besorgen. Also
ja.
Ich hoffe, man kriegt es ohne Abo. Aber das möchte ich auf jeden Fall haben, das Heft.
Okay. Ja, dann bleibt uns nicht mehr allzu viel übrig, als uns zu bedanken bei unseren Hörern, dass ihr mal wieder so lange durchgehalten habt. War jetzt doch ein bisschen länger als geplant. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns eine nette Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Lasst uns einen netten Kommentar auf unserer Website da, auf www.ewiggestern.de. Oder, wie Sebo sagen würde,
bewerft uns mit Geld.
Ja,
ja, wir sind billig. Wir sind billig. Wir wollen nur 3 Euro von euch. Wir sind ja seit einiger Zeit bei Steady unterwegs. Und da könnt ihr uns gerne unterstützen. Wir würden ja sagen, damit wir das genauso weitermachen können wie bisher. Aber das machen wir natürlich so oder so. Aber trotz alledem haben wir monatliche Ausgaben und ja, aktuell ist dieser Podcast ein Minusgeschäft für uns. Nicht, dass wir damit jemals wirklich Plus machen wollen, aber es wäre schön, wenn wir wenigstens plus minus null am Ende des Monats dabei rauskommen.
Ja,
das unterstützt uns einfach, wenn ihr Bock da drauf habt. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es auch ein paar Häppchen hinter der Paywall geben. Das versprechen wir. Aber jeder, der uns nicht unterstützen will, ihr braucht keine Angst zu haben. Euch wird nichts weggenommen. Alles, was bisher vor der Paywall ist, bleibt auch vor der Paywall.
Genau.
Bleibt uns noch irgendwas übrig? Nein. Wir haben allen gedankt. Wir haben Hardy und den Nerdwelten gedankt. Grüße gehen natürlich nochmal raus an die Jungs. Tolles Heft habt ihr zusammengeschustert, hier mit der Return-Redaktion zusammen. Wirklich, wirklich gut gemacht. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Ja.
Und dann darfst du jetzt nochmal Philippe zitieren, der immer wieder sagt,
bleibt am Drücker.
Das hast du ganz toll gemacht. Nicht so toll wie Philippe, aber fast.
Danke. Also macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding?
Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto.
Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren?
Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst?
Sam, ist es nachts dunkel?
Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt.